Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, willkommen zu Binärgewitter Talk Nummer 75. Heute mit der Sparmannschaft, nämlich mit mir, Marc, und mit Matt.
Hi.
Ja, alle anderen sind entweder außer Landes oder krank. Fladdy hat uns aber, obwohl er krank ist, über iMessage Anweisungen gegeben, wie wir das Studio-Setup einrichten können. Und Gerüchten zufolge hören uns Leute jetzt sogar.
Ja, netterweise hat der Chat Internet geschrieben. Das muss ja auch immer mal wieder jemand tun.
Ja, richtig, sogar in Großbuchstaben. Ja, und jetzt hier Simka pöbelt schon, also die hören uns. Wunderbar.
Super.
Schön. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal los, zwar mit dem Tumblr der Woche. Was ist der Tumblr der Woche, Matt?
Der Tumblr der Woche ist Stuff on Scout's Head. Wer ist Scout? Scout ist ein Hund. Ich hab das zuerst auf Distractify gefunden. Scout ist ein Hund, der von seinem, sollen wir das Pad noch irgendwie scheren?
Ich share das Pad, du erzählst weiter.
Scout ist ein Hund, der irgendwie die absoluten Überskills besitzt, wenn es darum geht zu posen. Und dann hat sich sein Eigentümer oder seine Eigentümerin gedacht, was könnte ich dem alles auf den Kopf setzen? Und da gibt es dann ein sehr geiles Tumblr davon, was man dem Hund alles auf den Kopf setzen, ihm anziehen oder sonst was kann. Und das Tolle daran ist, der guckt einfach immer todtraurig, wenn er hier 4 Donuts auf dem Kopf hat oder 2 Cupcakes oder sonst was. Der guckt immer so schön traurig, als könnte er das auch gar nicht fressen.
Jetzt, ein Leib Camembert. Ein Brie sogar, herrlich, herrlich. Ja.
Ja, oder wenn er hier ein Hotdog auf dem Kopf hat. Das, also, wenn ich das mit irgendeinem der Hunde, die ich kenne, versuchen würde, nee, sorry, da wäre meine Hand ab vorher.
Aber bei das hier ist der Klassiker, das Ding auf die Nase legen. Das machst du eigentlich mit Hunden, wenn du die so trainieren willst, dass sie gehorsam zeigen. Dann kannst du das irgendwie machen und dann kriegt das nachher. Was ich auch schön finde, hier gibt's ein Bild von Grumpy Hund.
Ja.
Der ist
ja
neben ihm. Ist auch schön. Ja, doch, gefällt mir. Außer, dass man seinen Penis manchmal sieht, was ich nicht so gut finde.
Ja, er ist halt ein Poser, ne? Also, sorry, für einen Hund, der muss das halt alles rausnehmen.
Er hat eine Box auf seinem Kopf.
Was?
Er hat eine Box auf seinem Kopf.
Hier hat er irgendwie, es ist kein MacBook, es ist irgendein weißes Notebook. Hat ein Notebook auf dem Kopf, auf dem ein Foto von ihm ist, wie er eine Jacke anhat. Also das,
oh Gott, er macht einen Walross mit 2 Drumsticks.
Das ist super. Also der ist echt klasse.
Und doch, das gefällt mir. Sehr gut.
Am besten gleich die Distractify
Zusammenfassung. Was ist Distractify? Ich war noch nie auf Distractify. Werde ich nie wieder arbeiten können, wenn ich auf Distractify gehe?
Es hört sich so an, ne? Also ist echt schlimm. Also ich kannte das witzigerweise vorher auch nicht. Irgendeiner meiner ehemaligen Kollegen hatte das nämlich verlinkt und ich habe das nur angeklickt und dachte so, boah. Oh und dann Gott. Wollte ich das eigentlich als Hund der Woche hier einbringen, aber musste dann rausfinden, es ist natürlich ein Tumblr.
Oh Gott, hier ist ein Hund, der twerken kann. Nein.
Okay.
Gefällt mir so. Ich werde ist gut, ich habe nämlich eine Woche Urlaub jetzt, die werde ich eigentlich nur zu Hause verbringen und Distractify lesen.
Urlaub.
Also zu Hause, dann fliege ich in ein anderes Land. Dann habe ich da ein anderes Zuhause und dann lese ich da Distractify.
Wir hätten nicht mit Distractify am Anfang der Sendung anfangen sollen, glaube ich.
Meinst du, jetzt das komplette Publikum ist jetzt abgeschalten?
Ja, die Frage ist,
Distractify?
Ja, aber wir sind ja auch jetzt im Prinzip jetzt hier, ne?
Ja, ne?
Sitzen jetzt hier, also wir sind jetzt einfach ruhig, gucken uns weiter den Hund an. Ihr denkt euch das dazu?
Ja, sehr
und,
schön.
Und dann hört man nie mehr was. Nie mehr was hört man auch von den Toten.
Ja, ne? Das Cyanogen-Mod ist, also der Installer wurde aus dem Play Store entfernt, wobei der Installer ja nicht Cyanogen-Mod installiert hat.
Nee, der hat das nur vorbereitet.
Der hat dieses ADB-Debugging oder so angemacht?
Genau, also ist auch hier im Blog von CyanogenMod steht es dann so, das ist im Wesentlichen nur eine Application that has a single function to guide users to enable ADB. Ja? Also dass ich über die Debug-Konsole dann eben entsprechend mir das CyanogenMod danach richtig installieren kann. Also ist im Prinzip so eine Jailbreak-Webseite fürs iPhone. Ja, es bereitet dich darauf vor, indem es irgendwas ausnutzt.
Richtig.
Das Tolle ist auch schon so diese Formulierung, dass sie von Google kontaktiert wurden, die ihnen dann gesagt hat, so ja, hier die App, also die Installer-App, die ist in violation with our developer terms und sie haben uns geraten, das freiwillig zu entfernen,
ja,
weil sonst müssten sie es gezwungenermaßen
administrativ
entfernen.
Ja, also, das ist doch, Unfälle passieren. Ihr könnt euch raussuchen, ne?
Ja, also das ist auch so ein, ich habe das auch häufig erlebt in Kommunikation mit Unternehmen, so ein, also wegen mir wäre es ja nicht, aber die böse Rechtsabteilung, die lässt uns das, diese Klausel muss so in dem Vertrag stehen. Ja, also wir sind ja Best Buddies.
Wir wollen eure Nieren gar nicht, aber die Rechtsabteilung sagt, wenn wir eure Nieren nicht fordern, können wir es leider nicht.
Ja, das ist so wie, wenn Twitter irgendwie hier sagt, ja, deine Fotos, die du jetzt hier hochlädst oder Instagram, die gehören jetzt uns. Ne? Und dann schieben sie in der Regel auch so Begründungen vor wie, also wir wollten das nicht, aber die Rechtsabteilung hat uns gesagt,
Tut uns leid, nicht emotional abholen, faktisch zurückweisen. Wir mögen euch ja auch, aber wir müssen nun euer Dorf in Schutt und Asche legen. Oh, sorry, ist nicht
unser... War nicht der Plan ursprünglich, aber kommt jetzt gerade ganz praktisch.
Genau. Und die sind aber nicht der Cyanogen-Mod, also den Installer gibt's immer noch im Sinne von das Ding, das dir das dann quasi, wenn du es auf dem PC startest, das Mod da drauf macht, wenn du dieses ADB-Debugging an hast, nur kriegst du das halt nicht mehr im Store hin. Und das, man hat auch gesehen, dass dann in diesem unter dem Installer natürlich wieder die berüchtigten Store-Kommentare waren, die ja allesamt schlecht sind, aber dann waren da sehr viele verwirrte Leute, die sagen, ich hab's installiert und jetzt krieg ich's nicht mehr weg, was kann ich machen? Also ja. Dumm gelaufen für dich eigentlich.
Hat sich Google wahrscheinlich auch gedacht. Wahrscheinlich hat irgendwie einer von den Googlern das aus Versehen installiert.
Whoops. So.
Oh, mein erster Tag bei Google. Mal Cyanogen-Mod installieren. Oh, fort.
Dumm gelaufen. Für wen es auch dumm gelaufen ist, ist ja OCZ.
OCZ oder keine Ahnung, wie man sie sonst ausspricht. OCC? Otsch?
Ich glaube, vielleicht sind es Otsch. Ist so eine Osteuropäer. Ja, wahrscheinlich. Ja. Theo, wir fahren nach Otsch, war es, glaube ich, damals. Das dicke, nee.
Ja, Otsch, ja. Die bekannte Stadt, die SSDs gebaut hat, ne?
War das auch nicht die Wizard of Otsch?
Ja.
Ja, ich glaube.
Der Wizard of Otsch, der konnte sehr schnell zaubern wegen der SSDs.
Ah, ja.
Dummerweise wird Otsch, OCZ, jetzt bald wohl keine SSDs mehr bauen, zumindest nicht unter dem Namen Otsch oder OCZ.
Weil?
Weil sie leider...
Keine Cash Moneys.
Ja, weil sie keine Cash Moneys mehr haben. Also das haben wahrscheinlich zu viel in Bitcoin angelegt oder so.
Zu wenig in Bitcoin angelegt. Also heutzutage.
Ja, wahrscheinlich haben sie es noch und haben es nicht rausgeholt.
Sie wissen nicht, wie sie in ihr Wallet kommen. Das war auf einer OCZ-Platte.
Die haben die Platte gedumpt, genau.
Richtig.
Nee, also ich habe von denen irgendwie nie groß was mitbekommen. So, also zumindest in letzter Zeit nicht. Deshalb hat mich das heute Morgen dann schon überrascht, als ich das gelesen habe.
Ich hatte die in Erinnerung, dass die so ein bisschen so ein Premium Highspeed-Sachen machen. Aber dann habe ich den Top-Hacker-News-Kommentar gelesen. Und wie so oft denke ich das eine und nach dem Top-Hacker-News-Kommentar denke ich direkt das andere. Anscheinend war das richtige, ist ja in Volgograd, ist nach 23 richtige Ficker, ja. Die haben erstmal, also ich habe den Hacker-News-Kommentar auch verlinkt, sie haben teilweise einfach Sachen nochmal neu verkauft unter einem anderen Namen, die einfach ein bisschen teuer gemacht mit genau demselben Zeug drin.
Marketing nennt man das?
Oder sie haben Hardware gebaut, die einfach nicht den Spezifikationen entsprochen hat. Bedeutet, die haben das dann irgendwie den Connector irgendwie einen Millimeter zu weit rüber gemacht und dann konntest du die Hälfte der Sachen einfach nicht anschließen.
Moment mal, das ist der Job von Apple hier, immer so nicht kompatible Sachen einzubauen. So.
Richtig, aber Apple sagt dann auch, Apple sagt ja, du sollst deine Hände von dem Ding lassen, ja, halt die Hände schön über der Bettdecke, nicht unter dem MacBook. Und dann, aber OCZ hat halt einfach so Zeug gebaut, das einfach nicht so richtig ging. Und je nachdem, was für eine Maschine du hattest, die dann halt den Standard entweder richtig befolgt hat oder so ein bisschen, wenn sie so ein bisschen befolgt hat, hat es vielleicht Glück. Wenn die den Standard einfach eingehalten haben, dann konnten wir einfach nicht zusammenfröppeln. Und sie haben auch normalerweise, also hier sind auch noch Quellen irgendwie unten drunter, haben einfach Festplatten gebaut, die wirklich sehr schnell waren, aber auf Kosten von der Langlebigkeit. Bedeutet, ja, das ist dann doof, dann hast du zwar wieder eine super Gaming-Festplatte für irgendwie ein Jahr und dann geht's ja hops und du musst dir eine neue kaufen. Aber anscheinend hatten sie super Marketing, weil also ich habe gedacht, die waren gut und irgendwie...
Ja gut, es gibt ja Unternehmen, die leben im Prinzip nur vom Marketing, ja? So Red Bull oder so.
Ja, weil generell, wenn du Zuckerwasser mit 500% Markup verkaufen kannst, machst du irgendwas richtig.
Markup.
So. Markup. Ja. Das ging
was, davon was aber anscheinend schon gibt, also Otsch, OCZ wird insofern weiterleben. Anscheinend hat sich schon, wenn das hier von Ars Technica richtig gedeutet wurde, Toshiba schon gemeldet und hat gesagt, wir hätten mal gerne die ganzen Patente, wir zahlen auch.
Achso, zahlen sie dann auch?
Ja.
Also braucht ihr die noch? Ihr seid jetzt ja pleite, weil wir haben noch Geld.
Wäre ja schade, wenn das kaputt gehen würde. Ne? Also Patente haben ja ein
Verfallsdatum. Richtig, das ist quasi die Tafel der Patent, des Patentmarkts. Wir würden eure alten Patente nehmen, wenn ihr gerade, ne?
Genau. Ja. Also, es ist hier wohl auch die Rede von, dass einige Leute auch dann bei Toshiba übernommen werden konnten. Ich habe nichts dazu finden können, ob dann irgendwie die Marke OCZ Otsch in Toshiba integriert wird. Toshiba.
Ah.
Ja, wenn wir schon OCZ und Otsch lustig aussprechen, dann müssen wir bei Toshiba auch mal die Sprechweisen suchen. Das also dazu habe ich, nichts gefunden, aber anscheinend eben am 25. November ja, Bankruptcy filed und ja, doof nur, dass irgendwie keiner sie anscheinend mag. Also ich höre von keinem, der sie gemocht hat.
Wer mag schon Festplattenhersteller? Die sind alle grob gleich, keiner weiß, was man kaufen kann und dann geht man einfach bei Amazon und kauft das, was die meisten Sterne hat. Einfach mehr Sterne.
Ja.
Wenn man bei Amazon einen 6. Stern kaufen könnte, ja, dann könntest du unendlich viel Geld verkaufen. Also für Sachen für unendlich viel Geld verkaufen.
Ja, vielleicht gibt's das beim Cyber Monday gerade.
Wenn man so da werde ich auch noch, kaufen. Oh Gott, da muss ich mir, ich kaufe mir so viele Sachen, das wird so schön. Also je nachdem, was Apple...
Erst verkaufen, dann kaufen.
Richtig. Ja. Okay, Tote der Woche sind weg. Wir haben noch ein Follow-up der letzten Woche. Instagram für iPhone.
Genau, nicht für iPhone, das ist ja das Tolle.
Windows Phone, sorry.
Genau, also iPhone hatten wir schon länger. Letzte Woche kam dann auch die Instagram-App für Windows Phone raus und das ist einfach, das ist so viel Fail auf so vielen Leveln. Also erstmal, so lange braucht's, ja? Mhm. Also ich meine, das
ist... eine App, die ein Foto macht?
Für, ja, nee, ne, macht's ja nicht.
Also ja, es ist dumm gelaufen.
Aber also auch halt einfach vor dem Hintergrund... Wie viel hat Facebook nochmal für Instagram gelöhnt? Oder zumindest in Aktien oder wie auch immer. Also man hätte ja meinen können, das wäre in irgendeiner Weise wichtig, aber anscheinend sind die Windows Phone User nicht wichtig genug oder die Leute bei, bei Facebooks / Instagram haben nicht genug Windows Phone Entwickler. Anyway, sie haben es dann doch irgendwann geschafft. Ich finde den Beginn der Headline bei TechCrunch auch so geil. In Dumbest Possible Launch. Ja, also das ist echt, das ist einfach 100% Fail, wenn du eine Foto-App hast und dann lässt du beim Launch die Funktionalität, Fotos zu machen, raus.
Lean Startup, die sind nur sehr, sehr lean.
Ja.
Die sind so lean, die hauen nicht mal ein Produkt raus quasi.
Die sind so lean, die sind schon over the edge. Also, und das mit 3G. Haha. Nee, also das muss man sich echt mal geben. Und
wie kann man denn jetzt Fotos? Also man kann jetzt keine Fotos in der App machen, sondern...
Ja, es öffnet eine andere App. Also im Prinzip, ich habe selber noch nie länger ein Windows Phone Gerät gebraucht, aber es macht halt so wahrscheinlich den standardmäßigen System, ich möchte ein Foto machen und dann startet die entsprechende Foto-App, so habe ich das verstanden bisher. Ja, also so wie bei Android, so schießt du mal ein Intent ab, dass du halt irgendwie ein Foto gerne machen würdest und dann geht da entsprechend was auf und... Also zumindest war es am Anfang überhaupt nicht drin und mittlerweile ist es wohl, haben die Leute entdeckt, dass es auch sichtbar ist, aber es ist halt nicht in der App und das ist einfach so.
Windows Phone bekommt einfach wenig Liebe, so zur Zeit. Ich meine, sie scheinen ja, also ich habe noch niemand gehört, der sich wirklich über das System beschwert hat, aber sie scheinen einfach nicht genug geliebt zu werden, um da gute Sachen zu machen. Mhm. Naja. News.
So
GIF-Content. YouTube braucht einen GIF-Creator. Warum braucht YouTube einen GIF-Creator?
Weil ganz viele Menschen immer mehr gerne schnell Memes und so, GIF-Memes aus YouTube-Videos machen wollen.
Ach so, ja.
Ja, also ich habe hier irgendwie irgendeinen, also da hat einer so ein von, hat einer einen Konzept gemacht, so auch gleich hier natürlich als GIF. Ja.
Oh ja. Moment, GIF.
GIF, ja. Ja.
Wir sind hier, wir sind in einem GIF-Podcast.
Ja, okay. Ja, es tut mir leid, das ist meine dritte Sendung mit den Herren von GIF.
Oh, Tatsache, der hat, oh.
Und der möchte einfach gerne schnell aus einem YouTube-Video irgendwie einen Ausschnitt nehmen können und das als GIF sharen können. Ja, und dann hat er sich was ganz Tolles dazu überlegt. Und as soon as I read it, it struck me. Ihr habt da mal hier in dieser Sendung drüber geredet und zwar GIFs sind ja total doof,
ja,
eigentlich.
Ja.
Also GIFs sind super awesome, aber GIFs sind halt auch einfach riesig und 256 Farben und
ja.
Ne? Und da hattet ihr mal über Media Crush geredet.
Ja.
Und da gab es dann auch einen entsprechenden Link. Und Media Crush ist ja gerade so in dem Business, dass sie die GIFs dann runterrechnen in H264 MP4s, weil das witzigerweise extrem Bandbreite spart.
Wer hätte es gedacht, Videokompression spart Bandbreite.
Wer hätte es gedacht, Videokompression mit einem Algorithmus oder einem Codec, der ein bisschen neuer ist als der in GIF drinsteckt.
Wenn man nicht nur Vollbilder macht, hin und wieder ganz gut. Ja. Eigentlich wäre es ja einfach für die, das zu machen, weil die bieten ja also Drag-and-Drop-Upload an für MP4 und OGV-Dateien. Die könnten ja einfach dann das YouTube-Video hier kopieren, seinen Link hier rein und dann laden die das für dich vielleicht.
Ja, also man bräuchte es einfach nicht, weil jeder kann ein YouTube-Video abspielen. Ich brauche kein GIF da draus. Also ob ich jetzt einen GIF verlinke oder das. Und anyway, ja, aber es soll sie haben das Video ja schon. Also das Dümmste, was sie machen könnten, ist ja jetzt, wir nehmen ein Video, daraus machen wir ein GIF. Und um Bandbreite zu sparen, konvertieren wir das für einige der Benutzer dann wieder in Video.
Ja, das ist eben die Sache, man kann halt auch, iFrames kriegst du halt nicht überall rein, sonst könntest du ja, also die neuen YouTube-Embeds sind ja iFrames, was ja eigentlich ganz cool ist, weil dann können die machen, was sie wollen und ich muss da keinen Code machen. Das Problem ist dann halt auch, dass du, wenn du eine lustige GIF-Datei in ein Forum posten willst oder wenn du eine lustige GIF-Datei per iMessage verschicken willst oder so, was man halt so macht, das geht halt immer mit Videos nicht, dass die nicht dauernd loopen können, weil sonst kriegt der einen...
Diese fiese, meintest du jetzt gerade per iMessage verschicken, diese fiese
Schreibanimation?
Ja, aber das hat ja jeder gleich gesehen.
Ja, gut, die war auch scheiße, aber...
Das verlinken wir jetzt auch hier mal nicht, das müssen wir selber finden.
Richtig. Ja. Egal. Ja, eigentlich fände ich es ganz nett, dass man da irgendwas haben würde, was dann. Ich glaube, es besteht ein Markt für loopende, sofort spielende Animationen, die halt keine Videos sind, aber vielleicht irgendwie doch.
Ja,
aber
das ist doch dieser Twitter-Dienst, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, dieser
Cards, was?
Dieser Videodienst von Twitter wurde genauso mit so einer komischen App. Das gab's auch erstmal nur für die Amis.
Nein, was?
Nein, wie heißt denn das von Twitter?
Die haben ihr Twitter Music haben sie zugemacht.
Das hat so einen ganz eigenen Namen.
Wein.
Ja.
Ja.
Genau, also das war ja im Prinzip genau die Idee. So, wir erlauben den Leuten irgendwie lustige, schnelle, kleine Videos zu machen, indem du dann so eine App
Sekunden
hast. Genau, 6-7 Sekunden irgendwie und dann immer wenn du auf das Bild drückst, dann wird kurz aufgenommen und dadurch kannst du so lustige Stop-Motion-Videoschen machen.
Aber das kannst du halt auch schlecht teilen, außer du hast schon Vine und das geht da automatisch irgendwie drin.
Ja,
das hat zum Vine. Instagram hat es auch ganz nett gelöst, finde ich. Wenn du ein Bild hast und dann drauf drückst, das macht mich total fertig, da die mit Sound sind und wenn du scrollst, kannst du aus Versehen draufkommen und einmal schreit irgendwas. So, oh Gott, fuck.
Ja. Mich hat das am Anfang auch, witzigerweise, ich habe genau das dann erwartet, weil ich keine Play-Controls gesehen habe, als ich das erste Mal über einen Videoclip in meinem Instagram gescrollt habe, ich sofort erwartet, weil das ja irgendwie mein Job auch ein Stück weit ist, mich mit Erwartungskonformität in Mobile-Apps auseinanderzusetzen, dass jetzt das Video einfach so abspielt, während ich das sozusagen sehe. Ja, nichts logischer als das. Das ist eigentlich ganz nett, aber wie du sagtest, wenn ich einfach nur, also keine Ahnung, wann gucke ich in Instagram rein? Wenn ich in der Schlange stehe am Supermarkt und dann möchte ich bitte nicht, dass mein Handy peinliche Geräusche macht von irgendwelchen schreienden Katzen oder Kindern.
Weil oder
das
beides.
Das sind die zwei Sachen, die bei Instagram als Video aufgenommen werden. Ja, schreiende Katzen, schreiende Kinder.
Oder und die klingen recht gleich, das ist das Schlimme.
Ja, und dann denken immer alle so, ich hätte hier irgendwie Videos von Kindern, wie sie zusammengeschlagen werden an der Kasse. Und das
hast du auch, aber die schaust du nicht an der Kasse.
Nee, und wenn, dann bin ich halt einfach so schlau, Entschuldigung, aber
mach das Headphone rein, klar. Also ist
ganz richtig. Klar.
Ich denke, wir brauchen einfach ein neues Tag, das LOL-Tag. Einfach dann LOL und dann kannst du SRC und dann gibst du das Video an und dann wird es automatisch abgespielt und looped.
Das ist auch gut, weil es ja gerade wieder platzfrei, ne?
Können wir dann,
also Blink
können wir
ist
dann,
ja weg, jetzt können wir LOL einführen.
Da können wir aber einen Preprozessor bauen, wahrscheinlich. Das dann quasi mit wie Hamel oder Zass einfach dann LOL-Tags,
ja, oder kannst du sowas wie hier diese HTML5 Boilerplate-Dinger irgendwie einbauen. Ich meine hier Angular, also man darf ja anscheinend einfach irgendwelche Attribute und so definieren.
Ja,
so in HTML5,
ne? Ist cool.
Kann man machen.
Gefällt mir. Mehr lustige Videos auf jeden Fall. Da möchte ich auch noch picken. Was heißt picken? Ich bin sehr verwirrt gewesen. Es gibt ein Subreddit für Full-Movie-GIFs, wo komplette Filme halt irgendwie so jedes Keyframe oder so als Frame in dem GIF ist. Bedeutet, du klickst da drauf und dann siehst du den kompletten Matrix-Film innerhalb von irgendwie anderthalb Minuten als GIF-Datei an der vorbeirödeln. Und erstaunlicherweise, wenn du den Film kennst, ist das irgendwie total interessant, das anzuschauen. Hast du dann irgendwie...
Ich hab das jetzt noch nie, krass. Aber ja, okay. Interessant finde ich, ist das dann so eine Art Schnelllesen für Video, ja?
Wahrscheinlich. Hast du den Film gesehen? Moment, klick.
Genau.
Ja. Genau. Mir die Szene gefallen, wo der eine
das
mit
ist
dem...
Das ist die Advanced-Version von, also mir geht's tatsächlich so, ich gebe das jetzt offen hier zu, dass ich hin und wieder Filme, die ich gucke, wenn sie mich beängstigen oder wenn ich wissen will, wie sie ausgehen, bevor ich sie dann schaue, dass ich dann eben mal sie kurz Wikipedia,
das
ja, also hier den Plot mir angucke, da bin ich ganz böse. Und das ist sozusagen die Advanced-Version davon. Ja? Also
ja.
Ich gucke mir dann das GIF an.
Ja.
Und dann sehe ich einfach so, na okay, irgendwann fängt dann doch an, Blut zu spritzen. Und okay, hey, dann weiß hey ich das
dog.
Schon mal. Ja?
Hey schön. Dog, I heard you like movies. Put a movie in your movie. Das könnten sie ja machen, dass sie so Picture-in-Picture oben den kompletten Film innerhalb der ersten Minute zeigen. Wenn dann...
Das wäre was Interessantes zu für XBMC zum Beispiel.
Ja, ja,
das,
genau,
dass sie das, oder für die entsprechenden Movie-Database.
Wenn er keinen, Trailer hat, genau, wenn er keinen Trailer findet, dann macht er einfach den kompletten Film kurz in einen schlechten Trailer.
Mhm.
Ja. Auf jeden Fall war das lustig anzuschauen. Und dann gibt's Full-Movie-GIFs. Jolla.
Jolla.
Jolla.com.
Ja, ist jetzt finally live. Also wurden ja jetzt auch irgendwie in einem Special Event irgendwie die ersten 450
genau,
Leute
Ingo
eingeladen.
Genau, Ingo müsste jetzt ja eins haben, glaube ich. Der hat doch irgendwann zuvor gestellt oder so.
Die Hand gedrückt, genau. Und Ingo müsste eigentlich seins wahrscheinlich schon, wenn er früh genug dran war, auch noch geschickt bekommen haben. Ich glaube nicht, dass er bei dem Event dabei war. Das Event war hier in Finnland mit DNA.
Köthen, ja, da oben.
Da oben halt, genau, bei den Köttbulla. Und
Köttbulla.
Aufpassen. Ja, Otsch, Jif und Köttbulla.
Richtig. Ja. Das sind drei ganz heiße Eisen, ja.
Das ist extrem wichtig, die Aussprache
die,
davon.
Genau, die Homepage sieht nett aus. Sie schreiben auch We are unlike in der Überschrift.
Moment.
Ja.
Du musst heute geliked werden, nicht geunliked werden.
Richtig, das ist
Problem. Das kannst du nicht bringen.
Sie sehen ein bisschen aus, also die Tasten sehen aus wie iOS 7. Also wenn du runterscrollst zu Effortless und Gesture Based,
ja.
Stylepad.
Ich finde das Gerät, ich habe mich, gebe ich zu, noch nie so ganz direkt viel mit Jolla beschäftigt. Ich tue das immer erst dann, wenn es relevant wird. Und ich finde, das Gerät sieht aus wie so eine Mischung aus. Ich habe dann so einen BlackBerry-Prototypen gesehen. Also von diesem nächsten BlackBerry OS, das da irgendwie immer noch in der Mache ist, also weil die Firma gibt es ja immer noch, ja. Haha. Also so eine Mischung aus diesem Gerät, also es war halt auch genau so, und Sony Ericsson Android Smartphones. Irgendwie so wahrscheinlich hat man einfach zwei von den Geräten auf den Kopierer gelegt. Also ich möchte jetzt hier nicht Jolla unterstellen. Das
waren ehemalige Nokia-Leute, glaube ich, die Jolla.
Ja, ja, genau. Und ich finde, das auch das sieht man dem Gerät an. Also ich meine, sie schreiben auf ihrer Webseite dann irgendwo auch was von Design from Finland. Ja, das ist ein Trademark anscheinend. Ja. Also ist kein R im Kreis dahinter.
Ja, aber ich glaube, da warten wir einfach, bis der Ingo da ist. Der kennt sich da nämlich aus und kann das dann auch erklären,
genau,
ob Sailfish jetzt wirklich Migo war oder OpenMoko Fork
OpenMongo,
mit
irgendwas,
OpenMongoDB quasi.
Mhm.
Egal.
Also ich habe mir das Video kurz angeschaut und sah ganz nett aus. Ich persönlich, auch so wieder aus der Richtung her gesprochen, ich persönlich kann dem Gedanken, alles oder sehr viel so Gesture-based zu machen, nicht viel abgewinnen. Das Problem davon ist nämlich die Discoverability. Also das war in meinem Studiengang auch immer so ein Thema, wie gerade in dem Mobile-Umfeld, wie selbsterklärend sind denn solche Gesten? Ja, also, dass ich halt eben in der Google Map oder so mit meinen zwei Fingern die zusammen pinschen kann oder auseinander pinschen kann, dass ich da reinzoome, das ist einigermaßen erwartungskonform und vor allem eben beigebracht worden. Ja, das ist mittlerweile, sage ich mal, eben ganz gut bekannt. Und da sind so, gerade in diesem Jolla, ich habe dann so gesehen, wenn da Anrufe reinkommen und man nimmt die an, dann dragt man irgendwie von unten nach oben mehrere Stufen, um dann eben entweder abzulehnen, mit einer Nachricht zu replyen. So. Ist bestimmt cool, ist bestimmt super für Power-User, die das alles kennen, aber wenn das so, am Anfang, sage ich mal, stelle ich mir das schwierig vor, dass das alles gleich so klar wird.
Ja, gut.
Niemand will heute eine Anleitung mehr lesen. Aber wir werden das anschauen, sobald wir Ingo zu Gesicht bekommen mit seinem Sailfish OS Phone.
Interessant. Das nächste ist auch super. SafePlug. Die Pogo-Plug-Leute haben irgendwie was released. Das kannst du dir für $50 ein kleines Kistchen kaufen und dann macht der Tor.
Das musst du in Deutschland kaufen, solange du es noch kannst. Ja? Wenn das BKA hier mal den Torzugang einschränkt,
ja,
wahrscheinlich kannst du das dann hier nur im BKA Online-Store kaufen.
Hm.
Ja. Witzigerweise drauf gestoßen bin ich über den Link von Bruce Schneier, der das dann so lustig verpackt hat. Der hat in seinem Schneier on Security Blog hat er einen Artikel und der ursprüngliche war: SafePlug is an easy to use Tor appliance. I like that it can also act as a Tor exit node.
Mhm.
Und dann hat er noch irgendwie so ein Edit dran gemacht. So, nein, das ist jetzt hier kein Endorsement oder so. Also, ja, was war es denn sonst? Also, ich meine, natürlich kriegt er wahrscheinlich keinen Cent dafür, aber.
Ja, es ist halt auch hart als Exit Node. Ja, vom Prinzip her schon nett, aber dann kann dir halt auch, wenn es blöd läuft, irgendjemand gegen Karren fahren und sagen, sie haben ja Waffen gekauft online, ne? Ja, nee.
Das hängt halt wieder davon ab. Ich habe ja heute irgendwo gelesen, dass im Koalitionsvertrag irgendwie die ganzen Themen WLAN-Störerhaftung und so, dass die jetzt vielleicht ein bisschen sinnvoller mal geregelt werden sollen.
Oha.
Ja, aber das ist auch ja alles zu dem Thema. Also vielleicht, ne? Aber ist interessant, dass man jetzt sozusagen so eine kleine Tor-Appliance kaufen kann, vor allem halt für $50.
Ja. Also die Pogo-Plug-Leute, ist krass, dass sie sich immer noch halten. Das war immer, also die haben so ganz nette kleine, die Arm-Shiva-Plug-Dingens-PCs gebaut. Aber ja, sieht nett aus, kannst du dran machen, ja, würde ich nie tun, ganz ehrlich. Also wenn die sagen halt ja auch so für irgendwie Protect Your Anonymity, die geben halt keinen wirklich guten Use Case. Wenn du irgendwie auf Y klickst, dann sagen sie, du würdest deine Home Address ja auch nicht überall posten, wo du online hingehst.
Ja.
Also ja, aber es ist halt eine Home Address, eine IP ist halt einfach was anderes. Die IP kannst du wechseln, recht leicht sogar.
Ja.
Musst du nicht umziehen für.
Witzigerweise war unten dran, ich glaube so gleich der erste oder zweite Comment in dem Blog-Eintrag dann von Bruce Schneier war, dass einer gesagt hat, naja, das ist im Prinzip nur das Portal-Project, jetzt mal in eine Custom und Commercial Appliance reingepackt. Ja. Also das heißt, jemand hat das mal wahrscheinlich genommen und einfach eine schöne Hülle außen rum gesetzt und macht jetzt halt irgendwie noch Commercial Support dafür.
Mhm.
Und er ist der Autor von diesem Portal Open Source Project, was im Prinzip genau das ist. Ja. Also auch, dass du in dem Falle jetzt hauptsächlich mal gedacht, dass du auf einen Raspberry Pi das bauen kannst.
Gut, von der Leistung her sind die Plugs ja ziemlich ähnlich. Daher sollte es eigentlich passen.
Also im Prinzip ist jetzt wahrscheinlich der Safe Plug eine spezielle eigene Custom-Version.
Plug.
Es ist halt auch kein Plug. Das noch dazu. Ne?
Richtig, also der passt nirgendwo rein. Versuch mal gar nicht erst.
Nee, also sorry. Ihr müsst wissen, was ein Plug ist.
Dann heißt es auch noch Pogo-Plug.
Ja, ich habe jetzt schon
viermal hingeschaut und habe Popo-Plug/was. Und dann, ja, egal.
Ja, aber das ist der Safe-Plug.
Also,
der tut nicht weh.
Nee,
der,
das ist da, da brauchst du da brauchst du ein Safety-Wort für. Anders, der tut weh. Der tut sehr.
Das Wort ist Tor.
Richtig.
Naja. Was mir bei dem Kommentar, also entweder was in dem Kommentar von diesem Portal-Menschen oder in einem seiner Blogposts, die er dann da auch noch verlinkt hat, der ganz viel verlinkt, so nach dem Motto, dass er das auch wirklich ist und das approved, was er da selber schreibt, dass da drin stand, wenn ich mir einfach nur so ein Raspberry Pi kaufe, dann ist das relativ unauffällig. Wenn ich mir jetzt aber hier so ein Safe-Plug kaufe, außer vielleicht fürs BKA, weil die denken halt echt, du hast dir vielleicht nur Sexspielzeug gekauft. Ja.
Richtig.
Halten
dich aber trotzdem auf einer Liste deswegen.
Ja, natürlich, weil Sexspielzeug ist auch für dreckige
Menschen. Kann man dich ja denunzieren.
Nur Terroristen benutzen
Sexspielzeug. Hat die NSA, hat ja neulich, haben sie irgendwie...
Ja, den Pornokonsum von Terroristen, richtig, wollen sie überwachen, aber nur von Terroristen.
Ja, nee, sie haben es bei allen Leuten, die irgendwie komisch sind. Falls sie die mal denunzieren müssen, dann wissen die zumindest, auf was für Schmuddelkram die stehen. Hilft,
aber vor dem Hintergrund ist das natürlich schon interessant. Also gerade dann, wenn wir irgendwie so eine Zeit kommen, also wenn man sich nur vorstellt, okay, wenn ich heute was bei Amazon bestelle, wenn die NSA das wissen will, kriegen die das raus.
Mhm.
Ja? Und da ist natürlich so ein Raspberry Pi und dann besorge ich mir irgendwie in diesem Internet die Software dafür. Ist natürlich unauffälliger, als wenn ich mich da sozusagen selber auf eine Liste draufsetze. Ja.
Wobei es ist, also dieses, Vatria-Bundle, keine Ahnung, da gibt es ja auch so ein Tor-Bundle mit einem Firefox, wo du dann quasi anklickst, der startet Tor, macht deinen Firefox auf und dann geht alles per Magic. Mhm. So viel schwerer ist das auch nicht. Schön ist natürlich, je mehr Leute Tor nutzen, desto schneller wird es, ja, so bisschen. Also das läuft ja ganz gut. Bedeutet, wenn viele Leute das Ding jetzt hinstellen, hilft natürlich im Torprojekt. Von daher stellt es bei euch rein.
Ja, also was halt da wieder, wir hatten ja auch mal das Thema Tor nicht dauerhaft nutzen und so, ne? Also nicht sein Facetube dann über Tor machen. Hm. Und das ist halt so meine Befürchtung. Also ich finde es ja immer gut, wenn gewisse aufwendige Sachen Commodity werden in gewisser Weise. Mhm. Und prinzipiell finde ich das gut, dass es dann jetzt eben so eine einfache kleine Appliance gibt für Leute, die nicht wie wir, sage ich mal, wissen, wie sie das sich selber bauen könnten, die einfach so kaufen können. Aber das sind halt genau die Leute, die das nachher dann einfach den ganzen Tag am Laufen haben.
Ja. Ja.
Und das Einzige, was sie dann sozusagen wieder noch nach außen hin einigermaßen unkenntlich macht, ist halt, dass dann vielleicht hoffentlich mehrere Leute im Haushalt die gleiche Leitung benutzen und dann das so wieder ein bisschen fuzzy wird. Aber damit ist der Tor-Win dann halt recht schnell wieder vorbei.
Das stimmt allerdings.
Also Security und Commodity sind, glaube ich, die zwei Dinge, die noch keiner so richtig, also man sieht es ja an ganz vielen Stellen, noch keiner so richtig gelöst hat, ja, also irgendwie Mobile und Commodity, ja, alter Hut irgendwie und TV und Commodity, ganz alter Hut und aber Security und Commodity, das
noch nicht, ja. Aber mehr Commodity ohne Security gibt es ja auch jetzt bei Google. Okay, Google für Chrome.
Es ist extrem kommod, ja. Ja. Also ich wollte eigentlich noch beim Follow-up vorher wollte ich ja eigentlich noch was erzählen zu diesem, ein Bekannter von mir hat jetzt diese Xbox One. Wie wahrscheinlich 10 Millionen andere Menschen auch. Und die hat ja auch so ein Xbox einschalten. Habe ich jetzt hier gerade irgendeine Xbox? Habe ich bei irgendeinem der Hörer vielleicht jetzt gerade eine Xbox angemacht? Wenn ja, lasst es mich wissen. Mhm. Das ist ja auch schon ganz schön creepy. Also, weil die muss ja die ganze Zeit irgendwie mithören. Und das hatten wir auch bei Android 4.4 KitKat, ist das ja, glaube ich, auch dieses Okay Google eingebaut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das bei ganz vielen Leuten auf Desktops läuft, also es gab bei meinem früheren Arbeitgeber tatsächlich, als der Chrome damals rauskam, mal so ein Security Bulletin von der IT, der Chrome darf nicht installiert werden. Das war, weil er damals im Klartext irgendwie deine Suchanfragen, also deine URL-Eingaben an Google übertragen hat. Ich glaube, sowas kommt jetzt halt auch bald wieder. Also es ist eine Extension, es ist nicht in Chrome, das müssen wir nochmal kurz hier klarstellen, es ist nicht in Chrome, auch nicht in Canary oder so, soweit ich weiß, drin, sondern das ist so eine Google Voice Search Hot Word Extension. Hot Word.
Das ist wie Buzzword, nur heißer.
Nur heißer? Oh, Hot Word. Und die muss man sich, aber die kann man sich dann ganz einfach, ja, also CyanogenMod raus aus dem Google Play Store, Google Chrome Voice Search Hot Word Extension rein in Chrome Web Store, kann man sich da installieren. Und es ist dann auch nicht so, dass der die ganze Zeit mithört, sondern, so wie ich das verstanden habe, nur wenn ich auf google.com bin.
Also.
Also nur wenn ich auf der Google-Seite bin, dann kann ich, dann wird mir auch hier, wie das in den Screenshots dargestellt wird, wird auch in dem Textfeld klar gemacht, say okay Google.
Aber, man konnte ja schon immer, also wenn ich auf google.com gehe, Sprachsuche gab es ja schon immer. Das geht jetzt eigentlich nur um die Aktivierung der Sprachsuche durch Say Okay Google.
Genau, es geht jetzt nur noch um die Voice-Aktivierung, dass ich sozusagen nichts mehr machen muss, wo ich mir dann halt ausdenke, so. Also erstens mal, was ist der Use Case davon? Bei einem Android-Handy kann ich es nicht verstehen.
Vielleicht, wenn jemand so ganz fiese Arthritis so hat oder so, dass er nicht mehr tippen kann.
Genau.
Super, dann kann er das machen. Mm-hmm. Aber ja, ist echt nicht.
Ja. Ja. Was aus, wir kommen da nachher noch drauf, Datenschutz und so, ist irgendwie so ein Thema, was mich manchmal fuchst. Was aus den Gründen da auch wieder interessant wäre, da hätte ich dann doch bitte gerne mal irgendwie auch eine Liste von Sachen, also irgendwie so eine Sicherstellung in irgendeiner Weise oder einen Mitlog in irgendeiner Weise, dass ich einstellen kann, wie lange das aufgehoben wird oder so, oder irgendeine Info dazu. Ja, da gibt's bestimmt wieder irgendeine von der Rechtsabteilung von Google vorbereitete Lizenzerklärung oder Nutzungserklärung, End-User License Agreement, so, alles, was ich sage, gehört jetzt Google. Ja. Und zum anderen, es gab ja jetzt in Chrome 30 oder 31 dass Tabs, die Krach machen, also was abspielen, die Audio-Output haben, dass die oben mit so einem Play-Symbol und so gekennzeichnet sind, dass ich es halt schneller erkenne. Also, mir persönlich passiert das nicht so häufig, aber ich kenne viele Leute, die ganz häufig so ihre 20, 30 Chrome-Tabs aufmachen und dann plärrt es aus allen Ecken.
Ja.
Und dann fände ich es halt auch da interessant, dass ich an Tabs, die sozusagen auf ein Hotword horchen, Also keine Ahnung, ob die das auch tun. Also keine Ahnung, ja, ob das nur funktioniert, wenn ich aktiv auf der Seite bin. Das kann man hier alles nicht lesen. Und ich installiere mir den Spaß nicht. Tut mir leid. Also da habe ich noch keinen Ersatzrechner dafür.
Ja, ich denke,
dass man das da sehen könnte. Naja.
Also ich denke zumindest, die Permissions normalerweise sind ja, kann Daten von einer gewissen Seite sich schnappen. Aber ja, ist mal schauen, wo es hingeht. Ja, hier, wo es auch hingeht, für Patente, hoffentlich bergunter. Newegg, dieser US-Elektronik-Retailer, quasi so ein bisschen der wie der Mediamarkt, nur online und in gut, die haben den Patent-Troll TQP, die haben einfach gesagt, nee, da gehen wir jetzt, gehen wir vor Gericht, kein Thema. Und die haben also so richtig die großen Leute rausgeholt als Zeugen für ihre Seite. Irgendwie der Ron Rivest, der RC4 damals erfunden hat, Ray Ozzie, der ehemalige Microsoft CTO, und also die haben sie einfach alle angeschrieben, so, ja, wir können euch da jetzt echt nicht Geld für geben, aber Patentrolle sind ja schon ziemlich scheiße, und die dann so, ja, wir kommen einfach jetzt. Und jetzt haben sie am letzten Tag irgendwie noch Whit Diffie, der also aus Diffie-Hellman Key Exchange und Miterfinder von diesem ganzen asymmetrischen Krypto-Zeug, hatten sie den auch vorgeladen, und da gibt's auf Ars Technica einen echt netten Artikel, so einen kleinen Zweiseiter, wo jemand quasi ein bisschen beschreibt, wie das so vor sich ging, ein paar Zitate bringt, und es ist echt nett durchzulesen. Ja, man gerade gesehen, gibt's da schon ein Update, weil eigentlich sollte das Montag aus sein und heute ist Donnerstag. Should come by Monday evening. Nee, leider kein Follow-up. Aber der Artikel liest sich auf jeden Fall echt nett. Das ist nett gemacht. Und da hat jemand also endlich mal so ein paar Leute, die wirklich richtig groß in dem ganzen Krypto-Umfeld sind, als Zeugen vorgeladen gegen so ein Patent auf irgendeinen Ladida-Krypto-Scheiß. Wo die halt auch alle gesagt haben, so, nee, das Patent, das habe ich damals erfunden, 5 Jahre vorher. Und dann war da mein Paper, und hier wurde das dann auch schon benutzt, und ja, prior art, dumm gelaufen. Also es ist nett, gefällt mir. Genau. Mhm.
Kann man mal machen. Also auch schon dieses, das ist lustig, das ist so, wahrscheinlich haben sie die Leute so angeschrieben, hey, wir organisieren hier einen Gig, und zwar brauchen wir coole Leute wie dich.
Ja? Richtig.
Willst du Patentrollen auf die Mütze hauen?
Im Chat, der Carliff sagt, dass Newegg den Prozess leider verloren hat. Ich habe noch kein Follow-up gefunden. Aber deinen nächsten Artikel über das US Government durchlesen. Da geht's auch um Lawsuit, und ich suche währenddessen, ob ich ein Follow-up für Newegg finde.
Ich soll den komplett vorlesen.
Vielleicht zusammenfassend sagen, um was es geht.
TLDR. Vorher mir ist aufgefallen, ja, und wie schon in der Pre-Show angekündigt, nicht auf Golem gefunden, beziehungsweise nicht Golem verlinkt. Aptricity ist ein Dienstleister, der Logistik-Software, wenn ich das richtig verstanden habe, entwickelt, die unter anderem beim US-Militär, also konkret glaube ich der US Army, im Einsatz war für Supply Chain Management. Und dafür haben sie einfach mal zu wenig Lizenzen gekauft.
Ups,
kann passieren, ne? Also wahrscheinlich genau gleich wie die Photoshop-Lizenzen, die man irgendwie gebraucht hat, um die Massenvernichtungswaffen im Irak irgendwo in irgendwelche Fotos reinzumachen, die waren wahrscheinlich auch, sondern wahrscheinlich Studentenversion.
Alle, nee, das ist die geknackte Photoshop-Version, die dann in deinen Bildern immer irgendwie noch, keine Ahnung.
Das wäre lustig, wenn man da irgendwie einen.
Das haben sie neulich, bei der gecrackten Version konnte man das irgendwie sehen, da ist, glaube ich, irgendwie der Lizenzhaber oder so, ist so eine Metadaten mit drin, und ja, das war genau. Bei Microsoft.com oder so, gab es irgendwelche Bilder, wo dann auch so.
Autsch. Ja, gut, die haben einfach Stock-Images irgendwo gekauft. Naja, allerdings hat das US-Militär, also Department of Defense, da wohl leider zu wenig Lizenzen von beschafft. Und dann gab es einen Rechtsstreit, und den hat man jetzt halt so gelöst, dass das US-Government, das Department of Defense, zugestimmt hat, $50 Millionen an Aptricity zu zahlen. Und nach allem, was man so also auf der Webseite von Aptricity liest, ist natürlich ein bisschen gefärbt in die eine Richtung, aber auch so auf neutralen Seiten, sind sie damit noch einigermaßen gut weggekommen. Ich glaube, ein Gerichtsurteil wäre da nicht so gut gekommen.
Ja, das ist auch nicht okay, dass du so einen Scheiß machst. Also, wenn du Sachen haben willst, dann musst du da auch für zahlen. Und gerade wenn du die Regierung bist, kannst du dir natürlich echt nichts erlauben.
Ja, und gerade wenn du eine der Regierungen bist, die die ganze Zeit von der Rechteinhaberindustrie,
genau,
ich sag jetzt mal getrieben, entsprechende Trade Agreements absegnen willst, die gerade sowas immer mehr verhindern mit DRM und ich weiß nicht mehr. Also,
und Follow-up zum Diffie-Hellman. Ja, sie haben verloren, komischerweise. Gibt es noch einen Follow-up-Artikel auf Ars Technica? Müssen nur 2,3 Millionen zahlen statt 5, aber lame. Patentrolle. Irgendwann sollte mal der Mann den Strom abdrehen.
Ja, Patentrolle.
Themen. Ich weiß nie, was Themen genau sind. Aber wir kommen jetzt zu den Themen. Das ist wie
Themen
vorher
sind alles, was nicht wissen, was nicht neu ist. Ja.
Ja.
Aber auch kein Lesefu. Auch kein Pick. Und auch kein Mimimi.
Also ist das
logischer
so eine,
Ausschluss.
Okay, also Themen ist so der Sammelbehälter für alles, was auf dem Weg vom Baum nach unten keinen Ast abkriegt.
Genau, und damit es nicht so klingt, als wäre das so irgendwie das Letzte vom Letzten, ist es halt in der Mitte untergebracht.
Macht Sinn. Dann fange ich einfach mal an. Thema, was ich ganz interessant fand, es gibt irgendwie eine große Bitcoin-Bounty auf einen LevelDB OSX Corruption Issue. Und ich hatte es am Anfang auch, dass er hin und wieder einfach mal gesagt hat, also seit Bitcoin 08 wird die Bitcoin-Blockchain in LevelDB gespeichert. Das ist eigentlich ein guter Fit dafür. Aber auf OSX gibt es irgendwie zumindest so der Gedanke, es gibt ja diesen F-Sync-Call, wo du sagst, jetzt bitte mal schreib also auch wirklich auf die Platte und hab's nicht irgendwo in irgendeinem Puffer zwischendrin.
Mhm.
Und dann gibt es noch irgendwie auf OSX noch einen anderen Sync-Call, der dann noch ein bisschen härter ist als F-Sync. Weil F-Sync, OSX reagiert wohl gar nicht mehr so richtig auf F-Sync. Da sagst du dann, jetzt sync mal und OSX so, ja, klar, mache ich doch irgendwann. Und auf jeden Fall gibt es wohl irgendwie Probleme, dass Leute, die Bitcoin auf OSX benutzen, hin und wieder die Blockchain einfach abschmiert. Und das ist nicht so wild. Bitcoin sagt dann irgendwie so, ja, irgendwas ist mit der Blockchain kaputt. Ich lade sie mal neu runter, bis in 8 Stunden.
Mhm.
Und dann, auf jeden Fall ist irgendwie 10 Bitcoin und 200 Litecoin sind da geboten. 10 Bitcoin, gerade also, sind Bitcoin $1,000, sind $10,000. Litecoin ist jetzt auch auf $40 oder so hochgekommen. Also die 200 Litecoin mal 40 sind auch einigermaßen Geld. Also sind da jetzt irgendwie so knappe, wahrscheinlich, je nachdem wie viel Pledges da noch kommen, so $15,000 für diesen einen Bug.
Also ganz so unwichtig kann er ja anscheinend nicht sein. Dummerweise, also ich finde das einerseits ja einen witzigen, andererseits eben einen nicht so schlauen Move vor dem aktuellen Hintergrund, weil niemand wird den Bug jetzt fixen. Alle warten, dass erstmal die Bitcoins mehr wert sind.
Ich meine, du kriegst ja die Bitcoin,
du kriegst sie dann hoffentlich sofort, aber...
Du könntest dann ja einfach... die sind unter $1,000 gefallen. Gerade sind sie bei 9,99 auf Bitstamp, auf Mt. Gox sind sie noch bei 1,150. Wow. Krass. Über 10% Spread. Naja, auf jeden Fall gibt's da so einen Artikel und da gab's dann gibt's noch einen passenden Hacker News Artikel, wo dann natürlich auch wieder irgendwelche Informationen drin sind, die LevelDB, so, den verlinke ich dann auch gleich. Genau.
Ich würde sagen, dann machen wir gleich weiter mit Bitcoin.
Mehr Bitcoin. Bitcoin ist mehr Gewinn eigentlich. Oh, da habe ich den Hacker News Artikel, wo sie dann sich einer beschwert, dass die Leute wohl die Apple Man Pages nicht lesen und dass es auf Apple einfach nicht mit diesem F-Sync geht, sondern mit dem anderen und so und so.
Wenn Apple schon mal Manpages hat, ja. Also Leute, dann lest die auch. Ja? Read
genau.
The fucking manual.
Hacker News Rage. Okay. Bitcoin knackt $1,000, ja. Sie sind über $1,000 gegangen und jetzt auch auf allen Exchanges. Also
nicht mehr nur auf Mt. Gox.
Sondern auch auf Coinbase sind sie gerade irgendwie bei, ja, jetzt sind sie auch wieder bei 999 und irgendwas Cent. Sind bis auf irgendwie fast $1,100 hoch. Ja, geht aufwärts. Was ganz cool ist für alle Leute, die Bitcoin noch haben.
Ja, und für alle Leute, die, wie ich zum Beispiel, gerade keine haben, extrem ärgerlich, weil ich denke mir halt, also natürlich könnte ich mich jetzt irgendwie monatelang ärgern, ja, dass ich irgendwie vor 5 Monaten oder sie nicht gekauft habe. Aber viel ärgerlicher ist für mich, dass ich halt einfach jetzt gerade mit nicht rein kann in den Markt. Alle Sinne, die ich im Wertpapiergeschäft sozusagen habe, sagen mir, nee, jetzt nicht reingehen.
Ja.
Ich will jetzt hier keinen Advice an irgendjemanden geben. Kauft Bitcoins, ja. Ganz klar, kauft.
Ganz
aber
klar.
Ich gebe hier keinen Advice.
Richtig.
Ich bin da auch nicht die Instanz dafür, das ist der Markt.
Richtig.
Ja,
wenn ihr Bitcoins kauft, erstmal mich fragen. Klar.
Genau. Also wenn ihr Bitcoins kauft, dann für Markt.
natürlich. Ich gebe euch, geb euch mein Wallet, dann könnt ihr mir mal ein bisschen, ne?
Ja, aber selbst wenn ich jetzt gerade eben damit experimentieren wollte, wäre es mir irgendwie zu viel. Also
ja, du musst ja nicht einkaufen, du kannst ja auch 0,001 kaufen.
Ja, einfach, nicht zu viel Geld, sondern zu viel Risiko.
Das ist
Also ich experimentiere auch nur dann, wenn das Risiko einigermaßen gedämmt ist.
Macht Sinn, macht Sinn. Ja. Das heißt auch die Sunk-Cost-Fallacy übrigens. Wenn die ganzen Leute jetzt sagen, oh, ich vor 8 Monaten Bitcoin gekauft, wird das jetzt total viel wert.
Ja, hätte Fahrradkette.
Also eben zur Zeit ist es im Markt so, hättest du vor 8 Monaten den DAX oder Apple oder irgendwas gekauft, hättest du fast durch die Bank weg irgendwie, keine Ahnung, 10% Gewinn gemacht. Und bei Bitcoin eben 1 Billion, Trillion Prozent, aber
muss ich gerade noch was raussuchen zum Hätte-Hätte, aber das kommt später dann. Das interessant an der Sache ist nebendran, Mt. Gox hat vorher noch kurz bitcoins.com gelauncht.
Richtig.
Das und das ist auch so ein Zeichen irgendwie, also wir hatten es ja vorher von Commodity und so, ja, also Bitcoin war bisher immer so das absolute Geek- und Hacker irgendwie Ding. Ja, man musste erstmal das verstehen und jetzt hast du auf einmal hier eine einigermaßen schön fancy Webseite, wo sozusagen auch die Mama versteht.
Ja.
Ja, deine Mutter versteht Bitcoin jetzt.
Alter, was geht denn? Das Problem ist eben immer noch, dass du kannst immer noch keine Bitcoins kaufen anständig. Also du kannst Local Bitcoins, wenn du irgendwo in einer Großstadt bist und vielleicht dich mit einem schmuddeligen IT-Nerd, der dir Bitcoins vertickt, treffen willst, ja, vielleicht. Coinbase geht für Amis recht gut, kannst dein Konto irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, früher ging es recht einfach, vielleicht musst du jetzt mehr machen, aber ich habe da einfach mein US-Konto angegeben und dann kann ich da jetzt einfach sagen, kaufen und verkaufen und das geht dann per Magic. Wobei die Amis immer so ein bisschen eine Aversion haben, ihre Kontodaten anzugeben, die haben da Angst vor. Weiß nicht warum, aber anscheinend haben die da Angst vor. Ja, aber es ist schön, dass die eine anständige Seite haben.
Ja, das war mal notwendig. Also
ja, ich meine, Bitcoin.org haben sie auch ein großes Makeover gemacht, aber die interessieren sich dann eher für, wo du deine Bitcoin-Wallet quasi hast. Und ja, du kannst halt einen offiziellen Client, kannst du niemand zumuten, weil der echt 8 Stunden lang eine 5 Gigabyte Blockchain runterlädt. Und normale Benutzer verstehen nicht, was der 8 Stunden macht. So, ist da meine Festplatte voll? Ja, nicht richtig, aber naja, auf jeden Fall ist das etwas meh. Was auch meh war, war ja dieser Report, der da irgendwie neulich von den, wie hieß der, Shamir Israeli Dingens Universität rausgekommen ist. Mhm. Und oder war das der? Keine Ahnung. Der ist dein Pick. Bedeutet, du musst jetzt sagen, was es ist. nee, sorry, dein Thema, nicht Pick.
Entschuldigung. Genau. Thema Bitcoin und Silk Road. Na, es gab einen Report, der hat eben Silk Road und Bitcoin gerade so in der Gründerzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, gelinkt. Mhm. Ja, so dass anscheinend eben der oder einer der Bitcoin-Mitbegründer, also gerade hier der Satoshi, den ja keiner kennt. Also alle nutzen sein Geld, aber keiner kennt ihn.
Keiner kennt seine Identität, alle kennen ihn natürlich, aber.
Und dass der mehr oder weniger das mit dem Silk Road da mit gestartet hat, beziehungsweise dass der dem Dread Pirate Roberts da Fat Cash Moneys gegeben hat, der ja dummerweise dann da mit Silk Road was anderes angestellt hat. Mhm. Und dieser Bericht ist jetzt wohl zurückgezogen worden von den Autoren, weil da eher so, also gerade so im letzten Teil irgendwie nur noch so viel Quasi-Vermutungen im Prinzip dran stand, weil es halt gut klang. Ja?
Das ist ein Problem. Das ist generell dieser Adi Shamir, der ist beim Weizmann Institute of Science in Israel und die werden wohl recht großzügig von der Citigroup unterstützt mit Geld und die geben da auch teilweise so Sachen in Auftrag. Das Problem ist an der Citigroup halt, dass das eine riesige Bank ist. Und der gefällt es natürlich, wenn die Leute kein Bitcoin verwenden, weil dann kriegen sie mehr Geld.
Wer ist der Bock und wer ist und der Gärtner?
Da ist immer die Frage, ob entweder Adi Shamir als Professor einfach seinen Namen unter das Paper setzt, obwohl das einer seiner Studenten, der Dorit Ron in dem Fall, gemacht hat. Das kann ja sein. Es gibt oft Professoren, die sagen, ja gut, kommt mein Name wieder auf ein Paper, liest einmal quer und sagt, ja, klingt ja ganz interessant, machen wir drunter, bam, fertig. Oder dass da halt wirklich so ein bisschen das Problem ist, dass die Citigroup da leicht viel Geld reinsteckt. Also das war jetzt, glaube ich, schon das zweite Paper von dem. Und du merkst halt, dass die echt keine Ahnung von Bitcoin haben. Also sie haben dann irgendwo geschaut, dass man die Blockchain runterlädt, also in einem der beiden Paper. Und sie haben gesagt, ja, und das haben wir gemacht, indem wir irgendwie 2.500 verlinkte HTML-Seiten geparst haben. Und das sah dann halt echt so aus, als dachten die, die Bitcoin-Blockchain wird auf blockchain.info gehostet, was so ein Explorer für die Blockchain ist, dass du dir halt einzelne Transaktionen anschauen kannst, ein paar Statistiken. Aber normalerweise ist halt jeder Bitcoin-Client, also der offizielle, lädt das komplette Ding runter. Da musst du nicht scrapen, der lädt die für dich. Und also es sah halt so aus, als hätten sie keine Ahnung, was Bitcoin eigentlich ist, so beim ersten Paper. Mhm. Oder also zumindest nicht, wie der Client funktioniert, sondern vielleicht irgendwie mal die mathematischen Hintergründe gelesen.
Die haben einfach mal ganz viele HTML-Seiten gecrawlt. Also andere Leute sind dafür schon nach dem Computer Fraud and Abuse Act verurteilt worden, ja.
Ja.
Also für alle, die den nicht kennen, das ist einfach das Supergesetz. Ja, also alles, was in irgendeiner Weise mit IT zu tun hat, wenn dir irgendwie einer ans Bein pinkelt in den USA, kannst du ihn im Prinzip wegen dem Computer Fraud and Abuse Act verknacken lassen. Mhm. Weil das ist ein Gesetz, das einfach nur im Prinzip im Kern Folgendes sagt: Wenn du ein Computersystem nicht bestimmungsgemäß verwendest, hast du gegen das Gesetz verstoßen.
Ja, macht ja Sinn eigentlich.
Und wenn ich dir jetzt sage, beziehungsweise dir nicht mal sage, aber das halt einfach nicht so vorsehe, dass du meine Website anschaust, dann hast du mit meiner Website das angeschaut. Dann hast du Gesetz gebrochen, ne?
Richtig.
Freundchen.
Da kannst du mal knallpeng, ne?
Also, das ist einfach ein super Gesetz. Das muss ich auch deshalb gleich verlinken. Die haben das tatsächlich gemacht.
Da mache ich noch einmal das Lame Shamir Paper. Okay, super. Ja, nett. Immer Computer Fraud and Abuse Act machen. Was auch immer geht, ist Docker, ne?
Ja, anscheinend geht das jetzt immer. Ja, also anscheinend geht das jetzt immer, sofern Linux.
Richtig.
Also das ist immer, wenn immer gleich Linux.
Das ist halt, weil es auf LXC basiert und da ist es halt Linux, ne?
Genau. Also bisher war es so, man musste irgendwie anscheinend bei Docker eben seinen Kernel noch ein bisschen patchen.
Du musstest einen recht aktuellen haben, also ja, soweit ich weiß, eigentlich nur einen sehr aktuellen und die alten gingen dann nicht und jetzt gibt's wohl irgendwie auch.
Genau, also jetzt hat man das, ich glaube im Wesentlichen gab es irgendwas mit dem Filesystem Access, dass sie da was angepasst haben, sodass es jetzt
die Storage Driver entsprechend.
Genau, dass die Storage Driver jetzt so funktionieren.
Out of the box, ganz cool.
Direkt
ganz cool.
Auf Linux. Und für mich ist es immer so ein Thema, ich habe eben früher in einem Unternehmen gearbeitet, die eben sehr viel mit Provisioning von Hardware und so weiter gemacht haben. Jetzt arbeite ich in einem Laden oder in einem Unternehmen, wo wir im Wesentlichen eher kleinere Anwendungen bauen. Ja, also Mobile Apps für Kunden sind ja in der Regel weniger mit einem großen Rechenzentrum hinten dran. Ja. Das heißt, wenn man da mal irgendwie so ein Backend braucht oder so, das ist halt so ein, also muss man sich dann aus Datenschutzgründen wieder überlegen, ob man einen Dienstleister für nimmt oder ob man halt irgendwo so eine kleine Webanwendung in ein deutsches Rechenzentrum irgendwo stellt und hostet. Ja. Aber genau dafür wäre halt Docker einfach super. Ja, also wenn ich es hinkriege, diese kleinen Backends irgendwie als Docker-Container aufzubauen und nur noch so.
Das ist so quasi wie Apache-mäßig, du baust deine Apache, ja, Java-mäßig halt so deine War-Dateien, du hast jetzt halt die Docker-Dateien, machst dann so Flomp,
genau,
da ist dein Linux drin und alles.
Wesentlich generischer, genau. Also, weil ich bin zum Beispiel eben auch kein gelernter System-Admin oder Operator und ich kann einen Linux-Server so irgendwie aufsetzen und einen LAMP-Stack und natürlich auch das Ganze drüber hinaus habe ich mir über die Jahre angeguckt und angeeignet. Aber schnell geht das bei mir in der Regel nicht. Und gerade wenn ich irgendwie jetzt 10, 15 Apps für Kunden draußen habe und nicht immer erst noch irgendwie einen neuen Sys-Admin einlernen will, aber es ist halt so das Klassische, das kommt sehr sporadisch. Also das kommt nicht irgendwie, dass ich dauerhaft Last hätte, um einen Sys-Admin zu beschäftigen, sondern es ist eher so, dass halt irgendwie alle bei drei Kunden gleichzeitig irgendwie der Hut brennt.
Dann kommt der Rollout und dann.
Und dann muss ich mal schnell das machen. Und das wäre halt super, wenn ich zumindest mal da einen Layer unten drunter gleichziehen könnte, das mit Docker zum Beispiel. Das wäre echt eine fette Sache, wenn ich Vorgriff auf Mimimi, wenn ich mehr Zeit hätte, mir Docker anzuschauen.
Mhm. Ne? Ja, und sie haben auch ganz viele, also wir machen im Geschäft schon einiges mit LXC, wir wollten nie Docker benutzen, weil es für uns bisher keinen Vorteil wirklich gehabt hat. Wir hosten zwar Apps, aber nicht so segmentiert, wie das bei Docker normalerweise der Fall ist, aber sie bauen jetzt immer mehr coole Sachen dran, keine Ahnung, eventuell überlegen wir uns das auch irgendwann mal. Ich würde es gerne für Tests nutzen, so Jenkins-mäßig, dass du wie quasi bei Travis CI, dass du einfach Root-Zugriff hast und ich meinen Leuten sagen kann, ja Leute, ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine VM hochfahren, irgendwo auf EC2 oder in VirtualBox und dann irgendwie 5 Minuten warten, sondern baut einfach ein Shell-Skript, das wird dann in den Container ausgeführt und dann installiert euch, was ihr braucht. Und sie haben jetzt viele Sachen noch dazu gemacht in der 07er Version. Und 07, doch. Ja, 07, ja, genau. 07. Sie haben jetzt noch Storage Driver hinzugemacht, weil, also sie benutzen ja dieses AUFS, aber AUFS ist leider nicht Teil vom, also so ein Copy-on-Write-File-System, dass die halt ganz schnell so Klone machen können. Das Problem ist, dass das nicht im Standard-Linux-Kernel drin ist und auch nicht wirklich klar ist, ob und wann das denn überhaupt mal gemappt würde. Und jetzt haben sie eine Storage-Driver-API gebaut, wo du dann eventuell in Zukunft mit anderen Dateisystemen was Ähnliches machen kannst. Also sie haben ein Experiment, einen ButterFS-Driver jetzt drin, ZFS, GlusterFS, Ceph. Und also gerade wenn du auf Gluster sowas zum Beispiel hinbekommen könntest, dann könntest du dir einen so einen Shared Container Space machen, wo dann alle Server quasi von ihren Container klonen. Und das wäre eine ziemlich krasse Sache. Was auch sehr, also das ist mein Lieblingsfeature, das neu dazu kam, die Offline-Transfers. Du kannst dir so einen kompletten Cluster, so ein komplettes Cluster-Image mit der kompletten Build-History, also was da alles der Reihenfolge nach dazu kam, in eine Datei rausrendern lassen und quasi dann diese Datei auf dem, von mir aus irgendwie, auf einen anderen Server deployen. Dass du dann quasi sagst, ja, ich mache mir mein zentrales, ein zentrales System mit Puppet, was weiß ich was, baust mir zusammen, werf dann da einen Container raus, pack den auf S3 oder so und kann den dann irgendwie in unendlich schnell auf unendlich viele Server verteilen. Und du sagst dann einfach allen Servern SSHs drauf, sagst hier, wget mal das Ding von S3 und dann ab dafür. Und das ist eigentlich eine echt coole Sache, dass man dieses Offline-Zeug machen kann. Sie haben auch noch so ein paar andere Sachen, irgendwie Port Redirects, Linking zwischen Container, dass die irgendwie miteinander kommunizieren können. Man kann Containern jetzt Namen geben, also so eigene Namen, schon ziemlich cool eigentlich.
MyShins Containersche.
Richtig, genau. Ja. Und das ist cool. Und anscheinend haben sie auch noch ein bisschen poliert, dass es jetzt mehr oder weniger kaputt ist.
Ja, also genau, Docker hat sich ja auch vor kurzem, also war ja früher nicht Docker direkt die Firma, sondern die hat sich jetzt vor kurzem erst in Docker umbenannt, was irgendwie auch schon eine geile Dedication, finde ich, für das Produkt an sich ist. Mhm. Ja, also wenn die Firma sich umbenennt und sagt, okay, das ist jetzt unser eines Produkt und das entwickeln wir jetzt mit aller Arbeitskraft, die wir haben, weiter.
Ich glaube auch, sind so viel, wie das jetzt erwähnt wird.
Genau. Wird wahrscheinlich irgendwie so dem ganzen Cloud-Thema irgendwie nochmal was geben. Und stimmt, es ist erstmal nicht so viel sinnvoller als LXC oder nicht so viel mehr. Es ist halt einfach nur nochmal ein nice Layer on top. Ja, also es ist halt auch wieder so eine Art, sorry für das Wort, Commodity. Ja, also LXC schön und gut, aber ist halt auch, Docker ist halt ein Stück weit idiotensicherer.
Mhm.
Und das ist immer ganz gut. Und deshalb, also ich zum Beispiel würde jetzt, da stecke ich einfach zu wenig drin mit LXC, mich nicht trauen, irgendwie anzufassen.
Benutzen das auch, also, nur, um so quasi als Jail-Replacement, dass du quasi irgendwie dein PHP oder so im LXC startest und dann selbst wenn der da irgendwie das PHP exploitet und irgendwas macht, dann ist der in seinem blöden Container und kann immer noch nichts machen.
Genau. Weil tatsächlich, also von da, wo ich herkomme ursprünglich, also ich weiß, man bitcht immer gerne gegen Java und Maven und das ist auch völlig in Ordnung. Aber eine Sache ist eben im Prinzip, also an dem Versprechen von Maven sehr gut. Ich ziehe mir halt den Source und dann mache ich sowas wie Maven Clean Install. Und dann macht er alles. Und das ist halt so, dass, also der Traum, den ich auch bei Docker habe, mein ehemaliger Chef hat auf Konferenzen und so, bei Präsentationen hat er unter anderem immer einen Punkt und der ist, also da ging es um PHP, aber das kann man auf alles übertragen. Du musst, um deine Applikation laufen zu lassen, musst du ein Environment so hinkriegen, dass du dir den Code auscheckst und dann, was weiß ich, ahnt Maven, wie ist das PHP, da gibt es auch von PHP so ein PHP-Ahnt.
Composer? Ne?
Nee, irgendwas anderes. Naja, und dass du halt einfach nur einen Befehl oder zwei Befehle maximal aufrufst und zack, läuft die Anwendung. Also das ist halt einfach super und genauso will ich das auch haben, gerade für den Fall, dass wir dann irgendwann, was immer wieder vorkommt, die Anwendung oder den kompletten Betrieb der Anwendung zum Beispiel an den Kunden abgeben. Ja, weil der Kunde das möchte, weil der Kunde irgendwie eigene Vorstellungen mit dem Produkt hat und dann weg möchte von uns, was völlig in Ordnung ist. Wir wollen niemanden länger irgendwie binden als notwendig. Oder zumindest, dass ich zum Beispiel auch intern irgendwie schnell das an Leute weitergeben kann. Und da wäre sowas wie Docker auf dem Level super.
Ja, deswegen. Ich denke auch, da kommt noch einiges. Also ich freue mich schon. Ich versuche mal, wir haben bald irgendwie wahrscheinlich wieder so ein Hackathon im Geschäft. Da versuche ich mal, eine Docker-Integration mit Jenkins hinzubekommen. Dass man da
Du hast ja jetzt eine Woche Urlaub, den kannst du dir ja super, super vermiesen, indem du was mit Jenkins machst. Ne?
Da halte ich die Finger von. Okay. Anderes Thema, Mobilität, Datenschutz und Co. Punkt.
Genau, Co. Punkt. Der Co. Punkt. Nee, wir hatten vorher ja kurz auch mal kurz dieses Thema, deshalb habe ich das jetzt, schiebe ich das jetzt mal hier ein, mit dem, dass, jetzt bin ich raus. Ach ja, die hätte Fahrradkette. Also es gab die Tage irgendwie so eine News, das ist ziemlich off-topic, dass Daimler irgendwie wohl gesagt hat, bis 2020 ein neues Auto pro Quartal. Ich habe mir erstmal gelacht, weil ich die Headline schön falsch formuliert fand, weil sie meinen natürlich ein Automodell.
Ja.
Ja, also sie werden jetzt nicht die 0,5 Stunden Woche einführen.
Ja. Richtig, sie werden damit sie nur für 100 Millionen Dollar verkaufen.
Die extreme Entschleunigung, die beim Daimler eingesetzt hat. Nee, tatsächlich ist wohl ihre Strategie, die vorsieht, bis 2020 ein neues Automodell pro Quartal, das heißt alle 3 Monate. Krass. Wenn ich mir dann vorstelle, die haben so und so viele Modelle, also irgendwie A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, dann noch so ein paar Untermodelle bei der C-Klasse.
Ja, die ganzen Sportdinger, die E-Klassen.
E-Klasse, S-Klasse, diesen R, GL, der G wird ja eh nicht mehr geupdatet. Also so viel Baureihen haben die nicht, wenn die da von jedem Ding jedes Quartal ein neues Modell vorstellen, dann hast du beim Daimler halt recht schnell diesen, ich habe diesen Computer gerade gekauft und der ist alt.
Ja.
Ja, also das klingt ja erstmal toll, aber liebes Unternehmen, auch hier, Quantität und Qualität sind zweierlei Dinge. Nur viele tolle neue Modelle raushauen bringt's nicht.
Ja, das ist sonst, hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass es ja so die Apple-Fraktion ist, wo es dann grob 2 Handys gibt und eventuell noch 2 alte, und dann hört es aber auch auf und nicht irgendwie das Optimus Prime X2 X7 Tab Phone, Pad Clat Phone, sondern eigentlich auch eher so, ja.
Ja, auch gut genug,
dass es auch mal ein Jahr lang rumsitzen kann.
Was die Einführung eines neuen Modells bisher immer beinhaltet, also der ganze Marketing, bla bla, und auch der ganze Entwicklungsspaß. Interessant zu sehen, dass sie sich sowas vornehmen. Mhm. Jemand anders hat sich auch was Nettes zu dem Thema vorgenommen. Also ich habe jetzt irgendwie hier gerade versucht, den Themenbereich Kraftfahrzeuge einzuschlagen, beziehungsweise jetzt sind wir beim Thema Datenschutz und so. Mhm. Gab es demnächst in einer anderen Sendung, habe ich das auch gehört, deshalb habe ich es hier mal hingethemt, dass Renault dieses Zoe, das ist so ein elektrischer Kleinwagen, hat, und dass sie dir den locken. Also es ist nicht locken, weil sie sperren dir nicht das Fahrzeug, sondern, muss kurz ausholen, du kaufst bei dem Zoe das Fahrzeug, aber da kaufst du nicht die Batterie mit. Die liest du dazu.
Ja, das.
Das hat viele Vorteile. Das klingt erstmal gut.
Ne? Bei Tesla genauso, glaube ich.
Ja, ich glaube, bei Tesla ist es so, die ist nicht geleast, aber du stimmst ein, dass alle paar Jahre so ein Replacement-Programm oder so stattfindet, das so und so viel kostet.
Ja, was?
Egal wie, ja. Also, das ist jedem.
Du zahlst mehr Geld und kriegst immer eine neue Batterie.
Genau. Und bei Renault, also diesem Zoe, ist es eben so, du liest diese Batterie mit und Renault behält sich das Recht vor, wenn du deine Leasingrate nicht bezahlst für die Batterie, also jetzt nur für die Batterie, nicht irgendwie für dein Auto, falls du das auch leasen solltest, dass sie dir dann den Lademechanismus sperren. Also, dass das Ding nicht mehr auflädt. Und so prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, mein Gott, ja, ist ja völlig, völlig in Ordnung. Das ist so, wie wenn du Strom nicht bezahlt hast, schalten sie den Strom ab. Irgendwann. Ja. Und es ist ja nicht, also das, die Headline ist halt irgendwie so formuliert, dass es sich so anhört, als ich fahre mit meinem Auto und es ist heute 12 Uhr nachts und meine Rate ist abgelaufen und zack, und die Lenkung geht nicht mehr oder die Bremse geht nicht mehr. So ist es ja nicht.
Okay, wenn es wirklich so ein Lademechanismus, gut, ist natürlich auch nervig, wenn du irgendwo rumstehst und dann sagt er, ich lade aber nicht mehr und du bist gerade in den Karpaten.
Natürlich.
Da
kannst du dann... Die Telefonleitung geht bestimmt immer noch und du kannst immer bei der Renault-Hotline
anrufen. Wahrscheinlich piepst du einfach 3 Tage lang vorher und sagt, ich schalte mich in 3 Tagen ab, ich schalte mich in 2 Tagen ab.
Genau.
Und dann Pech. Ja.
Das Interessante eben daran ist eben immer diese ganze Telemetrie, die überhaupt in den ganzen Daten drinsteckt, in den ganzen Fahrzeugen jetzt eben drinsteckt, ja, also auch beim Tesla.
Ja.
Und Und da kommen wir dann eigentlich genau zu dem Bereich, wo uns das auch bald alle berührt, auch wenn wir uns kein Elektrofahrzeug mit so einem Kaufmodell oder Bezahlmodell kaufen. Mhm. Nämlich, es gab vor kurzem mal eben einen Bericht darüber, dass Versicherer, also Kfz-Versicherer in Deutschland planen, ab 2014 so Blackboxen in Autos reinzubauen.
Dann.
Und wie ich die Tage im zweiten deutschen Fernsehen sehen musste, im Auslandsjournal, ist das in Italien anscheinend schon der Fall. Da gibt es schon das Versicherungen.
Gibt es auch in Staaten schon teilweise.
Ja gut,
teilweise.
Die haben es wahrscheinlich erfunden.
Also, genau.
Ne? Und da ist es halt schon der Fall, dass du dir eben so eine kleine GPS-Blackbox ins Auto reinhängst. Und was ich von in dem Beitrag eben gehört habe, war es hauptsächlich das Modell, gefahrene Kilometer werden gemessen. Aber natürlich, also der feuchte Traum dieser ganzen Versicherer ist natürlich, sie können irgendwie die ganze Zeit tracken, hältst du die Geschwindigkeit ein, fährst du irgendwie besonders ökonomisch. Ich kenne das zum Beispiel von Car2Go, wenn ich mir so einen Smart hier in Stuttgart hole oder auch in Berlin, die Benziner, dass die halt so ein Eco-Tracking haben, dass sie dir irgendwie sagen, okay, wie konstant fährst du an, wie konstant fährst du, wie gut bremst du. Das macht noch momentan nichts, das ist halt nur eine nette Zahl in deinem Dashboard, aber vielleicht wird das irgendwann dann auch mal angewendet auf den Preis. Und genauso haben sie es in Italien eben gemacht, dass sie sagen, naja, du zahlst in deiner Versicherung jetzt basierend eben auf dem, wie viel Kilometer du fährst, und wir tracken das mit dieser Blackbox.
Ja.
Aber wie das hier für Deutschland angekündigt wurde, geht es dann gerade so, wir können erkennen, wenn du einen Unfall hattest, wir können erkennen, warst du bei dem Unfall mit deinem Fahrzeug da, bist du davor zu schnell gefahren. Das ist vor dem Hintergrund ja alles okay, aber es ist halt überhaupt nicht geregelt, was sonst so mit den Daten passiert. Ne?
Ja.
Und
sonst kriegst du nachher noch Werbung, weil sie wissen, dass du jeden Sonntagmittag auf der Autobahn am McDonald's vorbeifährst. Dann kriegst du wahrscheinlich Sonntagmorgens noch die McDonald's-Werbung oder so.
Ja, oder andere Dinge. Also ich meine, das ist halt einfach super zur Spionage, ne? Und dann fand ich das auch, also sag ich mal, so kurze Zusammenfassung oder das Bezeichnendste an dem Ganzen war, in diesem Auslandsjournal-Report hatten sie dann irgendwie so eine Frau von so einer italienischen Fahrzeugversicherung da und haben sie dann gefragt, so, ja, wie sieht's denn jetzt aus mit der Sicherheit? Gerade so jetzt mal vor dem Hintergrund NSA-Affäre, und sie sind sich doch hoffentlich dessen bewusst, dass sie hier das komplette Bewegungsprofil eines Fahrzeuges beziehungsweise des Eigentümers damit abdecken, wie stellen sie sicher, dass damit nichts passiert wird? Und dann sagt die einfach nur, ja, das garantieren wir. Und dann denkst du nur, ja, du bist irgendeine italienische Krepelversicherungsgesellschaft oder auch die in Deutschland.
Deine Systeme sind offen, also kannst du vergessen, dass da niemand rankommt.
Nee, also das garantiert ihr, ja, das ist schon okay, also ihr könnt euch schon mal auf die Schadensersatzzahlung vorbereiten.
Ja.
Aber, also, zum einen das und zum anderen eben auch genau.
Ich glaube, der Matt ist abgestürzt. Fuck.
Er ist abgestürzt, ja. Das sollte mit dem Auto nicht passieren, wenn du mit dem fährst. Ich hab mich verrannt.
Dann, also ich finde das eigentlich gut. Also gerade bei so Sachen wie Autoversicherung, Krankenversicherung bedingt, bei so Sachen, die halt, wo ich finde, so ein Sozialsystem so mäßig Sinn macht. Weil gerade bei Autoversicherungen, viele Unfälle sind halt irgendwie überhöhte Geschwindigkeit oder so. Und oder Unachtsamkeit oder einfach Leute, die fucking schlecht Auto fahren. Und ich meine, Versicherungen haben dann diese Möglichkeit, dass sie deine Raten hochgehen lassen, wenn du fucking schlecht Auto fährst und immer gegen irgendwas knallst. Aber du kreuzfinanzierst es halt irgendwie immer noch zu einem gewissen Teil. Und als jemand, der bisher irgendwie noch keinen Unfall hat in den letzten 10 Jahren, würde ich ungern andere Leute kreuzfinanzieren, weil mir ist eigentlich ziemlich egal, ob die irgendwie viel Geld zahlen müssen. Und wenn sie zu viel zahlen müssen, fahren sie halt nicht Auto. Ist ja wahrscheinlich besser, weil sie irgendwo gegenknallen. Deswegen, also Versicherungsblackboxen hätte ich nicht so das Problem. Ist natürlich doof, weil jeder fährt immer zu schnell, klar. Deswegen, da, wenn sie dann anfangen zu sagen, ja, du bist hier ja 60 statt 50 gefahren, deswegen zahlen wir nicht, da ist dann halt wieder das Problem, rein faktisch haben sie recht, aber es ist halt,
das geht sie halt nichts an.
Sachen, die allgemein Usus sind halt auch im Normalfall rechtens. Also
Erklär das mal dem Richter, ja.
Es ist ja bei vielen Sachen ist es so, wenn dir irgendjemand so Weihnachtsbonus oder sowas in der Art, da gab es Fälle, wenn die dir dreimal einen Weihnachtsbonus zahlen, dann kannst du auf dem vierten bestehen, weil du sagst, ja, ihr habt die letzten drei Jahre gemacht, da ist eine.
Deshalb steht das auch mittlerweile in praktisch allen Angestelltenverträgen,
genau,
dass das nicht mehr, dass auch die wiederholte Anzahlung davon keinen Anspruch
keine Willensbekundung darstellt, genau, oder so.
Ja, ja, also ich sehe das ja prinzipiell auch so, nur muss ich halt einfach sagen, das ist halt so eine Nulltoleranzlinie irgendwie für mich persönlich und auch, also wenn man jetzt Leute vom CCC dazu befragen würde oder so, die halt auch einfach sagen würden, ja, das öffnet dem Ganzen halt Tür und Tor, dass das so verweichlicht.
Klar, das ist der Nachteil.
Im Chat steht gerade, ab 2015 ist automatischer Notruf bei Neuwagen in der EU sowieso Pflicht. Das beinhaltet dann ja GPS und GSM.
Also ja, das passt.
Telefonmodul und so weiter. Das hat mittlerweile eh jedes Auto, jeder Neuwagen. Also weil das halt ein tolles Feature ist. Ich würde da allerdings noch differenzieren, weil soweit ich das kenne, die Systeme zumindest kenne, ist das so, dass das ja erst im Unfallmoment ausgelöst wird.
Mhm.
Ja, das heißt,
so mit dem Airbag dann, zusammen irgendwie.
Genau, piep, genau. Also das muss auch entsprechend sichergestellt sein, dass das dann und nur dann auslöst.
Mhm.
Und dann lässt sich ja nicht so ein wirklich, also ich fahre ja nicht hier los und fahre alle zwei Meter gegen eine Wand, dass mir der Airbag auslöst. Dann lässt sich nicht so wirklich so ein Fahrtenbuch für mich schreiben.
Ja,
ich finde es, also ich finde es auch spätestens in dem Moment geht es einfach gar nicht mehr, wo dann die Versicherer so, sozusagen zur Vollzugsbehörde werden und mir sagen, du, nicht mehr so schnell fahren an der Stelle. Ne?
Mhm.
Das zum einen und zum anderen eben, ja, man öffnet eben der Überwachung da Tür und Tor. Interessant finde ich, und das ist, ich kann da ja immer, sage ich mal, ich muss da immer differenzieren, interessant finde ich den Catch, mit dem sie es machen. Ja, also zum Beispiel eben die EU erlässt irgendwie dann eben eine Pflicht für automatischen Notruf, schön und gut. Ja, kommt nicht gut. Manche Sachen, die die EU erlässt mit irgendwelchen Plastiktüten oder so, kommen halt ans Tageslicht, weil sie sich wahrscheinlich gerade gut machen.
Ja.
Manche nicht, wie zum Beispiel das. Aber bei den Versicherungsgesellschaften, die machen das ja schon gescheit. Die machen das auf der Basis, naja, da sparst du Geld. Und wer möchte kein Geld sparen?
Ja, also Geld ist mehr Geld.
Hut ab vor diesem Marketing-Trick, das nicht irgendwie gerade mit einem erhobenen Zeigefinger zu machen oder die reden dann auch nie von, ja, dadurch senken wir die Unfallrate oder so, ja, weil das interessiert keinen.
Mhm.
Im deutschen Straßenverkehr wird gestorben. Ja, deal with it. Mal mehr, mal weniger.
Ja.
Das interessiert keinen. Wir fahren trotzdem alle zu schnell.
Ja.
Aber 5 Cent sparen, der Hammer, ich bin dabei.
Klar.
Ja.
Ja, ne. Naja, das ist halt immer das Problem. So vom Prinzip her ist es alles ganz nett, aber was dann praktisch damit nachher gemacht wird, wird wahrscheinlich nicht okay sein. Ihr Schnallen, echt ey. Bam, Lesefu. Oder? Ja, doch, Lesefu. Da rede ich unendlich viel, deswegen dränge ich mich jetzt auch vor, dass wir
genau,
uns ein bisschen abwechseln können. Und zwar der erste Artikel, den ich gepickt habe, ist D-Link, What's Wrong With You? Und das ist so ein netter kleiner Artikel, wo jemand, also in D-Link gab es ja in letzter Zeit unendlich viele Backdoors und Exploits und Cross-Site Request Forgery, Remote Code Execution, alles. Und da gab es dann wieder ein anderes. Der D-Link DRP 1522 hat der Besitzer der Domain h725.cu.vu sich vorgenommen und zeigt mal so ein bisschen, wie er einfach so mit ganz einfachen Hexdumps und Binwalk, also irgendwie um Dateisysteme aus diesen Firmware-Dateien rauszufrickeln, wie der da einfach alles findet. So, ja, hier startet er den Telnet-Daemon, oh, okay, da ist irgendein Image-Sign-Value, dann grabt der einfach mal für das. Also wirklich einfach nur den Text da drin im entpackten Dateisystem schauen und so, ah ja, okay, hier habe ich das Klartext-Passwort, super D-Link, schön gemacht. Und jetzt kann ich in alle D-Link-Router einfach über Telnet rein, weil ich das Passwort kenne, das hardcoded in der Firmware ist. Danke dafür. Und es ist nett zu lesen, gerade auch die Tools, die ihr verwendet, alles recht leicht mitlesbar und durchschaubar, kommt gut.
Also man möchte sich doch echt irgendwie, also ich meine, wenn ich jetzt so ein Unternehmen bin und da nur irgendwelche krepelklaren Router verkaufen, ja, okay, aber ich meine, D-Link macht halt auch Serious Networking-Zeug.
Ja, was sollte meinen? Und
man sollte meinen, aber anscheinend dann doch nicht. Ne?
Nee, das Faktor, ist halt Faktor immer noch, China-Software ist immer noch fragwürdig.
Ich bin ja gerade, so kurz dazwischen, ich bin ja gerade im Überlegen, mir so einen Huawei Mobile Hotspot zu kaufen, weil ich ja in meiner Verwandtschaft eben den Job habe, auch immer wieder Leute zu neuen Internettarifen zu beraten oder umzuziehen. Und das hat nichts mit meinem ehemaligen Arbeitgeber zu tun. Aber dann habe ich halt einfach das moralische Problem, wenn ich jetzt einem zu dem geraten habe und dann fallen die irgendwie 2 Wochen aus. Ja, der Klassiker, egal was ich mache, ob ich den Tarif wechsle, den Anbieter wechsle oder einfach nur mal aus Versehen bei der Hotline anrufe. Ich riskiere, dass ich dann irgendwie 2 Wochen lang kein Internet habe. Lange Rede kurz, ich möchte den Leuten dann gerne mit einer meiner 2 SIMs eben so einen Mobile Hotspot einfach hinstellen können. Dann habe ich mir halt auch so ein Krepel Huawei Ding da, so E5320 oder so, ich weiß die Zahl nicht mehr, rausgeguckt. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, wie sicher das Ding wohl ist. Also ich meine, es ist jetzt wirklich für einen total normalen Use Case. Also ich, wenn die Leute da irgendwelchen Pron dann drüber gucken, ist es mir egal. Aber ja. Gutes Gefühl ist anders.
Ja, aber das hast du, glaube ich, bei dem ganzen China-Zeug nicht wirklich. Also das bei AVM und Apple glaube ich noch dran, dass sie so ein bisschen. Eigentlich denke ich, die wissen schon so grob, was sie tun. Aber bei den ganzen anderen, ob es jetzt irgendwie Asus, D-Link,
Asus. Was waren die billigen? Asus, wenn wir schon bei korrekter Aussprache sind, ja.
Sorry.
Asus.
Oder wie hießen die Billigmarke von Cisco nochmal? TP-Link, war das TP-Link?
TP-Link, ja.
TP-Link, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist alles
ja, oder hier gut. Auch ZTE, das ist einer dieser Hersteller, ja, die man bis vor kurzem nicht kannte, die aber so mehr oder weniger alle fucking Smartphones gemacht haben oder so, oder für viele hinten dran gebaut haben, ne?
Oh Gott. Nee, gerade der Chat kam wieder, Schmidtlauch hat Tits and Asus, Tits and Asus. Ja.
Ja.
Das wird ausgesprochen gut. Ja. Das nächste ist?
Ja, wir beginnen jetzt hier die nach Zahlen. Ja, also wir haben jetzt hier ein Schema uns überlegt und zwar Zahl und dann irgendein lustiger Claim. Er hat hauptsächlich der Mark rausgesucht. Ich glaube, er fängt mal mit der Zahl 5 an.
Oh, jetzt sehe ich, was du gemacht hast. Unglaublich. Genau, auf eine meiner nicht Lieblingsseiten, aber ich finde die Seite total gut. Reductress.com.
Reductress.
Women's News Feminized. Was immer so...
Also, eine deiner Lieblingsseiten, ja.
Ja, genau. Nee, das ist so ganz bitterbös, zynisch, ironisch geschrieben, so Artikel. Und der fand ich so nett. 5 hot winter coats that won't keep you warm. Wo sie einfach so, keine Ahnung, von North Face, von American Eagle, von Gap so Winterkittel vorstellen und dann sagen, warum sie einfach so, hey, das wird deinen Hintern total süß auslehnen lassen, während du frierst, weil da überall so Neopren-Scheiß ist und da aber nicht und dann wird's da kalt. Und das ist so ein bisschen so ein satirischer Blick auf alle Themen, die mit den Frauen irgendwie bombardiert werden und zu Recht.
Das ist so lustig, der Titel der Seite ist tatsächlich Women's News Feminized, ja. Was irgendwie so ist wie Ferrari F40, Audi A6. Ja, ja. Also es sind Women's News und sie sind feminized.
Ja.
Ja? Das sie sind nicht masculinized.
Oh Gott, die Top News Artikel. Woman allows Jim Carrey to enter thoughts during masturbation. Ich verstehe es nicht, aber sie haben ein total creepy Bild von Jim Carrey gemacht.
Ja, Jim Carrey und Masturbation, super.
Ja, nee, auf jeden Fall ist es eine grandiose Seite. Es ist ein bisschen so wie The Onion, nur ein bisschen auf dieses...
diese Frauen.
Nee, so Werbung, die für Frauen ist, aber eigentlich unendlich dämlich und das machen wir, imitieren das jetzt quasi, aber auf eine lustige Art. Ist sehr schön, gefällt mir. Das nächste wäre von einer hässlichen Perma-URL auf medium.com, ein Artikel 8 Things You Can Live Without, also 8 Sachen, ohne die man auch auskommen kann. Und das ist irgend so eine Frau, die gesagt hat, ja, sie musste mal umziehen von irgendwie was ganz Großes und was ganz Kleines und ganz viel Zeug rausgehauen und sie packt es dann so in gewisse Kategorien, irgendwie so Memorabilia, also so Zeug, an die du dich irgendwie so Erinnerungsstücke, T-Shirts, CDs und DVDs, Bücher, Sportequipment, alles Sachen, von denen man sich eigentlich trennen kann, wo sie dann sagt, ja, ist schön, dass du die Skis hast, obwohl du seit 2002 nicht mehr Ski gefahren bist und ist auch gut, dass du ein Zelt, ein Campingzelt in der Garage hast, das du auch die letzten 8 Jahre nicht benutzt hast. Lass es einfach. Verkauf das Zeug. Du kannst es dir, wenn du solltest, du irgendwann mal wirklich Skifahren gehen, kannst du die Skier mieten und die werden besser sein als die, die du jetzt hast und du wirst weniger Geld für zahlen, deswegen hau doch den ganzen Scheiß raus. Oder auch so Kitchen Gadgets irgendwie. Ich habe also ich bin ja auch gerade dabei, irgendwie umzuziehen, und ich mache so, ich verkaufe einfach alles, was ich habe, und habe dann zwei Koffer irgendwie, noch ein paar Kleider drin, und dann gehe ich darüber. Und es gibt so Sachen, ich habe rausgefunden, ich habe Pasta-Zangen, wo du irgendwie so Schöpfscheiße, ich hätte nie benutzt, wahrscheinlich nie gewollt, keine Ahnung.
Weihnachtsgeschenke der klassischen Art.
Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, meine Ex-Freundin Zeug da gelassen oder sonst was, aber ich habe tütenweise, ich bin fünfmal irgendwie zum Altmetall gefahren, habe Scheiß da abgeliefert und ich habe immer noch Zeug.
Das ist tütenweise Tütensuppe, ja?
Quasi, ja. Ich bin quasi Verpackungstechniker, nur anders.
Ich hab das Problem immer anders gelöst. Ich bin einfach immer nur weggezogen und habe mein altes Zimmer dort bestehen lassen. Ja, so dass mein Zimmer in dem Haus meiner Eltern, das existiert halt einfach noch.
Ja,
das. Ja, und ich habe da halt.
Nimm mir der Nachmieter übel, leider.
Also ja, tatsächlich. Aber ich hab mich einfach 4-5 Jahre lang auch dran gewöhnt, mit sehr wenig Gepäck.
Ach so, ja, wenn du so
umzuziehen. Ja. Berufs- und
ist sehr, sehr angenehm eigentlich, finde ich.
Von dem her, ich kann das sehr gut verstehen. Artikel. Bei mir wird auch in 3 Jahren wahrscheinlich noch kein Bild an der Wand hängen. Echt schade.
Genau. Das nächste, das war jetzt wirklich von dir, glaube ich.
Das ist wir machen einen großen Sprung von 8 of 29. 29 Dumb Things Finance People Say. Und da haben wir bestimmt auch die Fallacy, die du vorher genannt hattest, drin. Das ist einfach ein lustiger, kurzer Rant auf das, was diese ganzen gerade so Finanzspekulanten und Analysten häufig von sich geben.
Ist auch schön, der erste. Ja,
also ich finde den dritten einfach super. Also ja, natürlich der erste genial. Ich finde den dritten super. Also Earnings Missed Estimates, und dann rantet er halt darüber ab, dass man halt einfach Erwartungen, also dass man ja auch den Wetterberichte nicht dafür blamet, dass er falsch, also
das
nicht,
Wetter
nicht
falsch
das Wetter
ist.
Blamet, dass das Wetter falsch ist, sondern dass man eben sagt, sorry, der Wetterbericht war halt falsch. Ja. Ja. Was habt ihr erwartet, Mann? Naja, es gibt eine Realität da draußen.
Das Blöde ist bei diesen Earnings, dass ja die Firmen selber, wenn sie aktiendotiert sind, Earnings predikten müssen. Also du siehst dann ja immer irgendwie bei deiner Price-to-Earnings-Ratio, was die, ich habe es am Anfang auch nicht kapiert, so pro Aktie, wie viel die 2014 und 2015 machen werden. Also ja, warum wisst ihr das schon? Das ist halt auch teilweise mit eingepreist in die Aktien, von daher nervt es. Was Schönste ist für mich Nummer 1, they don't have any debt except for mortgage and student loans. Und dann der Kommentar dazu, okay, and I'm vegan except for bacon-wrapped steak.
Yeah.
Bacon-wrapped steak. Das werde ich mir auch machen, das ist total gut.
Ja, oder genau. Auch genau der zweite, earnings are positive before one-time charges. Mm. Ja, dumm nur, dass wir diese 10 Milliarden nicht eingerechnet haben, die wir aber dummerweise irgendwie jedes Jahr.
Schön, ja.
Einige Sachen sind ein bisschen, naja, also dass er über more buyers than sellers uprantet, naja, okay, das gibt's halt schon. Ne? Also Punkt 8 ist, aber so alles in allem, ich meine, das ist halt auch immer with a grain of salt, ne? Also
genau. Irgendwie kommen die Leute nicht auf unser Pad hier. Das ist nicht
die Leute
gut.
Kommen nicht drauf.
Ich habe es auf Read Only gestellt. Public Read Only. Oh Gott, jetzt sagt er opened in another window. Fuck, nein. Nein, jetzt habe ich den Browser geschlossen. Ja, wird heute nichts mehr. Ich mache den jetzt einfach mal wieder auf und sag 3 Tabs, Restore All Tabs. So, jetzt kann ich wieder mitreden. Nee, aber der Artikel gefällt mir gut, weil er auf Business Insider ist und von dem Motley Fool-Typen, die auch wunderbare Podcasts haben, im Übrigen. Und ja, es ist eine super Sache. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich dem Chat Zugriff auf das Pad gebe. Das machst du einfach, während ich weiterrede.
Ja.
Genau. Der nächste Lesefu, der von mir kommt, ist 50 Years of Stupid Grammar. Und zwar ist das auf chronicle.com und ein Kommentar zum Elements of Style Buch. Elements of Style ist so, wie gesagt, so ein 50 Jahre altes Buch, das irgendwie durch alle kompletten amerikanischen Unis, wenn du irgendwie eine Vorlesung über Writing, also einfach schreiben, Romane, was weiß ich was, belegst, wenn die das wahrscheinlich, oder selbst in der Highschool, wenn die es wahrscheinlich vorklatschen, dieses Elements of Style ist halt immer so, ja, du sollst irgendwie passiv nicht benutzen, und du kannst es benutzen in folgenden Fällen, ansonsten ist es schlecht, und du solltest Sätze nicht mit irgendwie bla beginnen. Und da gibt's der Jeffrey K. Pullum, der selber Professor ist, der sagt so, ja, das ist, er mag die zwei Autoren und die haben echt, die können schön schreiben, die haben super Bücher geschrieben. Das Problem ist, dass sie ein Grammatikbuch geschrieben haben und sie haben keine Ahnung von Grammatik. Und er zählt dann immer so ein bisschen auf, so was ihm, also die größten Sachen, die ihm da so aufgefallen sind, so gerade bei diesem nicht das Passiv benutzen, weil das irgendwie doof klingt. Und dann geben sie drei Beispiele oder vier. Und von diesen vier Beispielen sind drei definitiv kein Passiv und eins könnte eventuell passiv sein, aber vielleicht auch nicht. Also es ist wirklich eine ganz, ganz krasse Art, dass eben dieses Lehrbuch, das da echt rausgegeben wurde, dass das einfach fucking nicht stimmt. Und das gefällt mir sehr gut. Und deswegen würde ich das Pick machen. Es liest sich auch sehr unterhaltsam und kann ich nur empfehlen. Gute Sache.
Das Tolle ist, das nächste Lesethema ist meins. Das heißt, der Marc kann weiter an dem Pad versuchen, weil ich habe jetzt alles hier gegeben, was ich mit Pad kenne. Und abgesehen davon, es müsste einfach funktionieren. Tut es nicht, sagt der Chat. Wir versuchen das weiter. Derweil erzähle ich was von bisschen so meiner Welt. Wie ihr alle wisst, bin ich hauptsächlich im Mobile-Umfeld unterwegs. Und da gab es lange Zeit, gerade so im Bereich iOS, nicht so wirklich viel Kultur. Also Kultur im Sinne von Austausch über alle möglichen Themen, wie gerade so, was macht der Compiler da eigentlich? Gerade Apple sagt natürlich nicht viel zu ihren Xcode-Build-Tools und so, außer, dass sie super awesome sind. Und da haben sich ein paar nette Leute zusammengefunden, die ich mittlerweile auch persönlich teilweise kenne. Die haben letztes Jahr die UI-Conf organisiert und haben sich wohl dabei kennengelernt und festgestellt, dass sie sowas bauen wollen. Das ist das Objective-CIO Magazine. Mhm. Das ist ein, glaube ich, so alle ein, zwei Monate, also meistens eigentlich schon monatlich erscheinendes Magazine. Die haben immer ein Thema. Also sie haben angefangen mit Lighter View Controllers, haben Themen behandelt wie Concurrent Programming, also wie mache ich Concurrency in Objective-C und mit Cocoa, wenn ich eine iPhone oder iPad oder Mac App bauen möchte. Es ging mal um Views, es geht mal um Core Data, also es ist schon immer sehr auch sehr iOS und Apple bezogen. Dann mal die ganzen Neuerungen in iOS 7. Jetzt das letzte war für alle, die sich mal mit Compilern und gerade so C-Lang und so ein bisschen auseinandersetzen wollen, sehr interessant zu den Build-Tools. Da wir da mittlerweile auch einigermaßen interessante Lösungen haben, wie zum Beispiel CocoaPods und Travis CI. Und die geben das so for free raus. Also man kann das immer for free lesen. Die haben eine Liste von Contributors, die machen das immer so, dass es in der Regel ein Editorial gibt und dann verschiedene Artikel zu den einzelnen Teilen, alles verlinkt. Und es gibt dann passend dazu auch eine Newsstand-App, also für iPad und iPhone zum Lesen. Und darin gibt es dann eine Subscription, das heißt so, das ist ihr Donate-Button, haben sie mal irgendwo geschrieben. Aber auch, die haben das auch sehr cool gebaut, man kann mit
4,99 pro Monat schreiben.
Genau. Also mir persönlich kommt war das...
Wie oft raus nochmal?
Ich glaube, monatlich gibt es eine Issue. Ich komme zum Beispiel sogar viel zu selten in letzter Zeit zu, das zu lesen, weil es einfach zu viel anderes zu lesen gibt. Und das ist echt immer... Also das sind sehr, sehr ausführlich beschriebene Artikel zu den einzelnen Bereichen. Wenn man das mal gelesen hat, zu einem gewissen Bereich, dann ist man danach eigentlich echt gut im Bilde. Nice. Also gerade so, das fing schon für mich auf dem absolut richtigen Fuß an mit diesem Lighter View Controllers Thema, weil das so mal echt Richtung Best Practice auch ging. Ja, also das bei ganz viele Mobile Apps, die ich so kennenlerne, also wenn man mal ein Problem hat und dann auf Stack Overflow oder so rumguckt, da hast du echt das Gefühl, das sind die letzten Studentenkrebler, die da irgendwie Anwendungen bauen. Und also da macht sich keiner irgendwie Gedanken um Architektur, das wird alles in den App-Delegate, also das ist die eine Hauptklasse, die immer gestartet oder aufgerufen wird vom Framework.
Ja.
Alles reingeknallt, ein riesen View-Controller, ein großes Interface-Builder-File und dann gib ihm. Ja. Und dann wundert man sich, dass langsam ist. Und das hat sich schon ein bisschen gebessert in den letzten Jahren, aber es gibt nun eben noch viele neue Sachen und gerade so Table-View-Controllers sind so Bread and Butter bei iOS. Und dass man da mal einfach Best Practices festlegt, die da von Leuten geschrieben werden, die wirklich Ahnung haben. Also Chris Eithoff ist Freelancer seit iOS-Freelancer, seit es iOS-Apps gibt. Einer von denen, ich glaube, in der ersten Ausgabe, der hat auch mal bei Apple mitgearbeitet, einer der, die da regelmäßig schreiben. Mhm. Der Peter Steinberger hat, glaube ich, auch mal wo was geschrieben. Das ist auch eine der Koryphäen, der das PS-PDF-Kit gemacht hat. Also es ist echt ein super Read, auch für alle, die sich ein bisschen so mit Mobile auch auseinandersetzen wollen. Ist sehr codelastig. Und wie gesagt, eigentlich for free, aber man kann denen über so eine Subscription Geld geben. Und zu guter Letzt, die haben auch auf ihrer Webseite dieses neue Feature mit Push-Notifications für den Safari eingebaut.
Haben sie es an, okay.
Ja, also wenn ich das im Safari öffne und ich habe subscribed, dann kriege ich da entsprechend eben auch Push-Notifications, wenn eine neue Ausgabe raus ist. Das ist eigentlich echt neat.
Interessant, ja. Kann man lassen, wobei ich nicht weiß, ob ich sowas wirklich für alle Seiten haben will, weil dann pushen die, wenn neuer Artikel draußen ist und dafür habe ich halt eigentlich ein RSS-Feed wieder.
Der ganze Push-Notification-Kram ist total, also warum Apple das jetzt noch in den Browser eingebaut hat, das verstehe ich auch nicht persönlich, aber lass man es ihnen, ne? Also
ja. Gut, muss
in dem Falle, also ich glaube für sowas wie für so eine Seite ist es ganz cool. In Amerika, also ESPN hat das zum Beispiel, die nerven ihre Website-Besucher mittlerweile. Also diese, irgendjemand hat es dem letzten toll gesagt, diese Push-Notification, dieses Pop-up, das dann da kommt, ob ich Push-Notifications erlauben will auf Webseiten, das sind die neuen willst du nicht unsere App installieren? Ja, wo immer diese oben, komischen Banner oder auch so komische Alert-Views kamen, so, hey, installiere unsere App.
Ja.
Das ist so das Neue davon.
Ja.
Aber alles in allem.
Ja, sieht cool aus, das Magazin. Also Artikel auch schön hier. Travis hier mit iOS, Coco Pots under the hood. Coole Sachen. Sieht cool aus.
Ganz cool. Ich packe hier noch kurz die UI-Conf, wo das Ganze entstammt, also eine Konferenz zu iOS und solcher Entwicklung.
Da haben wir uns damals in Berlin getroffen, ne? Ja.
Genau, wir haben uns am Rande der UI-Conf in Berlin getroffen. Ihr wart wegen irgendwas von Amazon, glaube ich,
da. Genau, da war auch die AWS-Konferenz.
Da ich vorher wurde im Chat kurz gefragt, ob man uns auf dem Kongress denn anfassen kann. Mich auf jeden Fall nicht, das weiß ich schon. Aber mich kann man nächstes Frühjahr auf der UI-Conf treffen. Ob man mich anfassen kann, das weiß ich noch nicht.
Es kommt drauf an, wie gut ihr flattert, ja. Da ist der Matt sicher nicht so, ja. Scheint ihm nicht zu gefallen, verdammt.
Da halte ich mich bedeckt, ja.
Also, okay. Also
mit Geld
spart man. Na gut, wenn ich bedeckt hältst, wollen die dich eh nicht anfassen. Also
ja.
Die wollen ja auch was sehen.
Genau.
Ja, schön. Was man auch sehen will, wenn man Programme schreibt, ist Strings. Und das Problem ist, dass die kaputt sind. Da gab es auf Musing Mortuary, einen netten Artikel, the string type is broken. Und der hat sich einfach mal in so ein paar Programmiersprachen angeschaut, wie die denn mit so normalen UTF-8-Strings umgehen. Noël zum Beispiel, das französisch, glaube ich, Weihnachten heißt. Joyeux Noël, sicher, irgend sowas. Père Noël, ja doch. Da ist über dem E sind da ja Umlaute. Oder wie man auch immer die bei dem E dann nennt. Auf jeden Fall sind da zwei Pünktchen oben drauf. Und wie das normalerweise in UTF-8, in Unicode gemacht wird, ist, dass du im Grunde den Umlautcharakter hast und dann ein E dahinter. Deswegen auf dem Apple kannst du auch Alt-U machen und dann den Buchstaben und dann kommt es auch so. Das Problem ist, dass bei vielen Programmiersprachen, wenn du Punkt-Reverse machst, den String einfach umdrehst, dass der dann in dem Fall halt nicht erst das Doppelpunkt hat und dann das E, sondern hat jetzt E, Doppelpunkt und dann irgendwas anderes. Bedeutet, dann kann es passieren, dass die Umlaute einfach auf dem nächsten Buchstaben sitzen.
Dass die Verbindung eben nicht da ist, dass der Umlaut
genau
zu diesem Buchstaben gehört
Standard, und auch zu dem standardmäßig auch, machen die es halt einfach so, dass die sagen, ja klar, dann nehmen wir einfach einen Charakter, was auch immer, dann bei UTF-8 sind es irgendwie die 8 Byte oder sowas in der Art und dann drehen wir einfach 8 Byte-weise, schaffen wir das einmal durch und es klappt aber nicht.
Ich habe das zum Beispiel oft, wenn ich Texte von einem gewissen Verlag bekommen habe, die aus InDesign entstammen und da dann Umlaute drin sind und ich die dann auf meinen Texteditor mit UTF-8 entsprechend reinkopiere, dann habe ich auch ständig, dass die Umlaute von den Zeichen getrennt sind. Und dann habe ich mir mittlerweile halt auch schon so entsprechende Search-and-Replace-Skripte gebaut, weil das ist halt so ein Mega-Pain und die kriegen das halt bei sich nicht hin und so, dann muss ich das halt hinkriegen.
Ja, wow. Strings are hard, ja. Genau, und auch wenn du so Sachen wie Punkt-Size eingibst, bei Noël, wo das die Umlaute auf dem E sind, N-O-E mit Umlauten L, 4, aber Ruby auch zum Beispiel zeigt 5 an, weil der halt diesen Umlautcharakter als separaten hat. Ist auf jeden Fall alles irgendwie komisch. Und das Coole war dann, also der Artikel lohnt sich zu lesen, ist ganz nett, irgendwie drauf zu kommen. Das Coole war, dann gab es natürlich noch einen Follow-up-Artikel, den ich auch irgendwie auf Hacker News gefunden habe. String types are fine, how about your code? Fragezeichen. Und der Typ sagt dann auch so, ja, dann hör doch mal fucking auf, Strings, die du dem Benutzer zeigen willst, irgendwie zu manipulieren. Also entweder du generierst die und dann ist das gut, aber nicht, dass du, wer reverse denn einen String? Also sagt irgendwie, Text is for humans. Also entweder du hast Sachen, die ein Mensch anschauen soll, und dann lässt du die auch bitte in Ruhe, oder du hast Sachen, die du baust und dann kannst du damit machen, was du willst, aber dann machst du wahrscheinlich auch keine komischen Umlaute oder sonst was. Und der redet auch so ein bisschen über, also so human readable text shouldn't be touched, bla bla bla, kleiner Epilog. Beide eigentlich lesbar und ganz interessante Sichten auf dasselbe Thema im Grunde. String type is broken oder auch nicht. Das nächste ist der ein Artikel, den ich noch nicht gelesen habe, aber den ich trotzdem verlinken will, weil ich nicht sicher bin, ob ich nächste Woche da bin. Linux Memory Manager and Your Data. Das ist ein Artikel, der...
Big Data.
Ein Artikel, der dir ganz nett zeigt, wie der... wie Linux mit so großen Dateien umgeht, und der zeigt dir das anhand von ein paar Tools, und also die machen über Word Count irgendwie, und wie der da arbeitet. Und das sieht ganz interessant aus, deswegen wollte ich es mal picken, und das könnt ihr euch durchlesen, und ich mach's dann auch irgendwann mal. Den nächsten, also ich habe hier unglaublich viel Lesefuhr, deswegen rede ich jetzt einfach mal durch.
Du liest einfach so viel.
Ja, vielleicht. Ich muss ja auch mich vom Arbeiten abhalten. Das war ein sehr geiler Artikel, Refactoring to Functional, Why Class? Fragezeichen. Das ist so eine nette fiktive Geschichte, und weil es so eine fiktive Geschichte ist, kommt natürlich auch viel besser an, als wenn er das einfach so unterschreiben würde. wo quasi immer so jemand fragt, so angefangen vom College bis zum irgendwie Senior Developer Job, immer so Sachen fragt, und er sagt dann eben, es fängt normalerweise so an, dass der Lehrer sagt, ja, wir sind hier in der Welt von Objekten umgeben, deswegen Objektorientierung. Dann hast du da ein Car-Objekt und dann hast du da ein Hausobjekt und dann hast du einen Sportscar, der da abgeleitet wird, und einen irgendwie, keine Ahnung, Palast, der auch.
Das, was wir alle in der Uni am Anfang gehört haben, ja. Und
das dann nie wieder.
Und dann rufe ich die Methode Brumm oder Fahr auf dem Auto auf. Ne?
So. Genau, richtig. Und es geht dann so weiter, und er sagt, okay, jetzt haben wir da so cool Objekte, aber ich kapiere nicht genau, wie groß die sein können. Und dann sagt er dir, ja, das ist halt quasi, alle Nomen sind Objekte und alle Verben sind dann Methoden, und dann geht es immer so weiter, und es geht dann immer so weiter, wo es dann heißt, ja gut, du musst es jetzt natürlich noch, also so ist ja die reine Lehre, und dann kommt aber so die, ist es so, ja, und dann hat er seinen ersten Job, und dann geht es so weiter, ja, du musst diese großen Objekte in kleinere runterbrechen, weil sonst gibt es irgendwie ein Objekt, das alles macht, und sollte aber dann dieses Gottobjekt, also Haus, das kann natürlich auch irgendwie als Wasser laufen, ist dann nicht am Haus dran, sondern du musst dann ganz viele kleine Objekte haben, das Große ist nur aus denen zusammengesetzt.
Also, Data okay. Transfer Object springt mir hier gerade ins Auge.
Genau, richtig. Und dann geht's weiter, und dann sagt, ah ja, das hast du jetzt super gemacht, dass der Wasserhahn da irgendwie Wasser rauslaufen lassen kann, aber das ist jetzt tightly coupled, dann machen wir jetzt noch ein Pattern davor, dass das kein ein Inversion of Control Container ist, und dann, ja, das ist jetzt doof, du musst das jetzt injecten, weil wie willst du denn sonst testen, wenn die Datenbank und überhaupt?
Du musst deinen Wasserhahn in Google Juice packen, ja, weil das ist ein Juicehahn, da kommt der Juice raus.
Google, einfach mal den Google Juice trinken aus dem Wasserhahn Invocation Factory Pattern. Genau, und dann geht es eben immer so weiter, und dann, ja, so, was ist meine Funktion, und ja, vielleicht musst du die irgendwie in so eine Utility-Klasse stecken und was weiß ich. Und es ist halt so ein bisschen, die machen einem halt vor, dass dieses ganze objektorientierte, klassenbasierte Design, wenn du es dann halt in Extremo ausarten lässt, im Grunde nur eine funktionelle Programmierung ist, weil du alles irgendwie injectest, und das Injecten bedeutet ja quasi nur, du übergibst Verhalten. Also wenn du nicht Verhalten übergeben kannst, musst du es halt rein injecten. Wenn du keine Lambdas hast, dann baust du halt Google Juice, ist ja auch okay. Und also echt ein super, super Lesefu, wenn man mal so sich irgendwann mal 200 Hierarchieebenen tief in, keine Ahnung, Java Dependency Management, Bean Factory Patterns sitzt und überlegen, ob das Ganze wirklich noch objektorientiert ist oder ob wir es nur irgendwie versuchen, so aussehen zu lassen.
Oder man macht es einfach so, wie der Chef es einem sagt.
Dann hast du ja kein Problem.
Ne? Oder wie ein ehemaliger Kollege immer gesagt hat, mach es einfach gescheit, dann musst du es zweimal machen.
Richtig. Problem gelöst. Was ja nicht gescheit war, ist der Ruby Garbage Collector. Der ist ja selbst bis Version 2.0 noch so halbwegs krepelig. Er wird aber in 2.1 wird ein Generational Garbage Collector kommen, was super ist. Aber vor 7 Tagen gab es da den Demystifying the Ruby Garbage Collector Artikel. Der Teil ist, glaube ich, Teil von Ruby Under Microscope. Auch ein Buch, das ganz cool ist, das ich mir noch nicht gekauft habe. Da gibt's so eine kleine Übersicht, wie denn der Ruby Garbage Collector funktioniert und was für ein Problem zum Beispiel der Heap-Grow-Algorithmus da drin hat und welches Problem eine Out-of-Band-Garbage-Collection hat und welches sie lösen sollte. Und das ist echt nett gemacht, wenn man sich so für interner für Programmiersprachen interessiert. Und auch noch frisch und neu und deswegen lesenswert.
Und das Lustige...
Ja, nee, ich wollte jetzt weiter, der Letzte. Aber
das Lustige an der Sache ist... wie lange gibt es Java schon und damit Garbage Collection? Und trotzdem ist allein schon das Thema Garbage Collection irgendwie nie fertig abgefrühstückt, ja, weil sich natürlich auch die Art von Anwendung, die wir bauen, unterscheiden. Ja, so der primitive Gedanke am Anfang ist dann immer so wie bei allem so, das gibt schon seit 20 Jahren, da müsste doch jetzt mal die eine Best Practice gefunden worden. Smalltalk
hatte Garbage Collection.
Ja, genau, also Java so Garbage Collection für die alle, die, sag ich mal, heute studieren.
Ja.
Und da müsste doch eigentlich mal die eine gute Lösung gefunden sein, die für alles irgendwie tut. Und dann kommt man immer wieder drauf, okay, es gibt halt no silver bullets, weil halt einfach das auch total unterschiedlich ist, was ich mache mit dem
Zeug. Ist ja auch nicht nur der Algorithmus, weil ich glaube, wir sind jetzt irgendwie so weit angekommen, dass wir sagen, dieser Garbage First, dieser Generational Compacting Non-Marking Garbage Collector, ich glaube, jetzt gehen die Buzzwords langsam aus, das ist schon so der heiße Scheiß, den du haben willst. Aber dann gibt's halt immer noch so, ja, wie groß willst du jetzt dein Eden machen, dein New Space? Wie willst du den Old Space machen? Wie genau compactest du denn jetzt und wann und wie oft? Und also ich glaube, allein durch Garbage, wenn du Garbage-Kollektoren verstehst und tunen kannst, kannst du wahrscheinlich aus jeder App, die auf sowas läuft, irgendwie 10% mehr Performance rausholen, nur um so ein paar Schrauben zu verstellen. Und ich komme mir immer doof vor, wenn ich mit Java arbeite, weil ich halt weiß, so, ich habe keine Ahnung, wie so groß soll der New Space sein und warum gibt's da Permgen was? Ja,
das tatsächlich, also das ist zum Beispiel die Sache, in der ich mich ein bisschen besser auskenne durch eben meinen Job früher und deshalb habe ich bisher wenig Cloud-Lösungen, also irgendwas so wie Scaling oder so von Amazon oder so gebraucht, weil ich fast immer mit entsprechendem Tweaking gerade so an der VM und so weiter hingekommen bin. Also ich kann mir dann irgendwie lieber 1-2 Stunden mal kurz irgendwie den Use meiner VM anschauen und sehen, okay, gut, es bringt mehr, wenn ich die und die Generation den Heap irgendwie ein bisschen größer definiere, weil da habe ich halt so und so viel da drin.
Es gibt auch geile Tools, also diese ganzen Eclipse Memory Analyzer Tools und die ganzen Visual VM hieß es, glaube ich, was interessant war.
Ja, genau, Visual VM.
Es hat sich halt echt ausgezahlt, dass Sun und dann wahrscheinlich auch Oracle einfach über Jahre lang ein komplettes Haus mit sehr talentierten Ingenieuren gefüllt haben, die nichts anderes machen, außer den Hotspot-Compiler zu bauen.
Genau.
Also das ist ja nicht so, dass es irgendwie Ruby ist und irgendwie 3 Leute dran sitzen und sowas zusammenfrickeln, sondern es ist, keine Ahnung, 10 Jahre lang ein Haus voller Leute, die jetzt Scheiß bauen.
Ja, und das ist halt immer noch, also auch so Unternehmen, also ich glaube, gerade dieser Eclipse Memory Performance Analyzer, der kommt ja im Wesentlichen, ist das eine Open Source Contribution von SAP, glaube ich.
Ja.
In vielerlei Hinsicht. Kann gut sein. Das zahlt sich eben aus, dass da viele schlaue Leute sitzen, die sind zwar vielleicht ein bisschen langweiliger als wir, aber insgesamt sind die halt auch ganz schlau. Interessant finde ich vor dem Hintergrund eben auch, was wir im Mobile-Umfeld so mitgemacht haben, also wenn man jetzt irgendwie Android programmiert, hat man halt immer Java Virtual Machine und so und da steht ja gerade auch ein Wechsel von Dalvik auf Android Runtime an. Ich habe damals noch angefangen mit Memory Management manueller Art, also Retain Release Cycles auf dem iOS oder damals noch iPhone OS. Und das war an sich eigentlich nie kompliziert, ja. Was der Erzeugs musste wegschießen und was der Retains musste irgendwann auch releasen, so. Das ist so prinzipiell ganz einfach und da gab es auch ganz gute Tools. Und dann kam irgendwann auf dem Mac zumindest mit 10.5. Ja, Auto-Release-Pools kam noch ein Stück vorher, genau. Das war zum Beispiel für viele Leute dann schon ein bisschen schwierig zu verstehen, weil es auch echt ein bisschen tricky ist. Also weil der Auto-Release-Pool ist gerade auch wieder so ein Commodity-Projekt, aber es tut eigentlich was anderes, als man denkt. Und dann kam Garbage Collection unter 10.5, das mit 10.6 oder 10.7 deprecated wurde.
Stimmt, ja.
Also das wurde gleich eine macOS-Version später deprecated.
Da weiß ich noch im Zusammenhang mit MacRuby, dass sie irgendwie gemeint haben, ja, nee, aber und dann doch und dann aber auch doch nicht.
Genau, also und witzigerweise eine der Anwendungen, die am längsten noch Garbage Collected war, mit Garbage Collection gearbeitet hat, war dann Xcode, also die Entwicklungsumgebung, bis Xcode 4.6, glaube ich, also komplette Xcode 4, erst 5.0 ist dann, soweit ich weiß, umgeschrieben. Und dann kam eben dieses Automatic Reference Counting, ja, also wir erkennen
auf LLVM-Basis.
Genau, wir erkennen dein Memory Usage und wir machen das automatisch. Also
wir kompilieren quasi dein automatisches Malloc und Free quasi mit ein. So
genau, also das eher so Retain and Release, genau, dann das machen sie automatisch. Was man eigentlich auch nie gedacht hätte, dass das geht.
Aber sie
haben es so hingekriegt.
Was macht der Garbage Collector sonst? Ja. Gut, okay, der Garbage Collector scannt auf dem Hieb und schaut, was nach irgendwie Speicheradressen aussieht. Mhm. Oh, ein Object. Ja. Nein, sorry.
Also ich war auch bei aller Pain, ja, die es am Anfang zum Beispiel hatte, einfach auch weil, also man muss sich das mal bewusst machen, iPhone 3G und iPhone 1, die hatten ja irgendwie, glaube ich, 128 oder 256 MB RAM. Du hattest für so eine iOS-Anwendung am Anfang, wenn das System geladen war und alles, du hattest deine 30, 40 MB.
Ja.
Verdammt nochmal, das ist nicht viel. Ja. Und dann fällt halt echt jedes Leak schnell auf. Heute auf dem iPhone 5, 5S, da kann ich Memory leaken, bis der Arzt kommt am Anfang. Das merke ich gar nicht. Ja. Und erst wenn mir dann im Beta-Test irgendwie die Anwendung ständig abstürzt, also wenn ich ein so schlechter Entwickler bin, dass ich erst dann in meine Performance-Analysis-Tools reingucke, dann merke ich das erstmal, weil einfach so viel Memory da ist.
Das ist ja auch Garbage Collection, also wenn du es hast du nicht nur 30 MB frei, sondern wenn da wirklich eine Garbage Collection drin ist, dann braucht der ja quasi die Hälfte von deinem Speicher allein schon, um Objekte hin und her zu schalten und sagen, jetzt schiebe ich die mal in den Old Space oder er verwaltet es halt intern so, aber sie braucht ja auch noch selber Speicher, um den ganzen Ramsch da sich irgendwie vorstellen zu können.
Genau, und sie hat halt einfach noch ein Problem, also die meisten Garbage Collections, also gerade so die wie sie in Java Virtual Machines eingesetzt wird, bei Android ist das bisher habe ich das, also spätestens ab 4.4.2 oder so, sehr gut unter Kontrolle, glaube ich, haben sie das. Ich kenne das noch von BlackBerry damals, wo man auch dann Java-Anwendungen drauf gebaut hat. Und da gab es dann irgendwie 4 oder 5 verschiedene, sage ich mal, Stufen, in denen der Garbage Collector aktiv werden konnte. Und das war so nach dem Motto, je höher die Stufe, desto krasser wurde, wie lang deine App gefreezed wird.
Ja, ja.
Ja, also dass er halt erstmal nur kurz den Heap irgendwie scannt und dann im nächsten Zyklus irgendwie cleaned und oder evicted und dann gab es aber halt auch Phasen, da hat er einfach mal den kompletten Memory irgendwie durchgecheckt. So
stop the world, jetzt bist du mal ruhig,
genau,
jetzt komm ich mal.
Und das liest sich dann in der Doku eben so, das ist so Last Resort. Aber auf den Testgeräten, die ich damals verwendet habe, um BlackBerry-Anwendungen zu entwickeln, das kam so ungefähr jeder zweite, dritte Freeze, der durch die Garbage Collection erzeugt wurde, war so einer, der 5 Sekunden gedauert hat oder länger. Ja, da hast du dann einfach so ein Spinning Wheel in der Mitte von deinem BlackBerry und dann geht halt
das
einfach mal 5 bis 10 Sekunden nichts.
Auf Android damals sehen, und ich glaube, das war entweder beim HTC Dream, beim G1 damals oder bei dem HTC Desire hatte ich danach. Da gab es so Lampen-Apps, die dann so stroboskopmäßig ein- und ausschalten konnten. Und du konntest sehen, dass er irgendwann einfach mal beim Stroboskop so kurz so weitergemacht hat. Also das war echt nur ein Loop und irgendwann kam der Garbage Collector mal reingelaufen, hat so gesagt, Moment, ups. Und dann,
Moment.
Dann hat halt dein Stroboskop aufgehört zu leuchten und konntest du quasi den Garbage Collector visualisieren, indem du das Stroboskop angeschaut hast und so, oh, Pause. Schön.
Das Lustige ist ja auch, es gibt dann in Java, der Garbage Collector ist ja nicht definiert, wann er eintritt.
Ja.
Indeterministisch, so war das Wort, das ich suchte. Und man kann es ja theoretisch so irgendwie versuchen.
GC
also,
Start oder
was? Ja, genau, GC Start oder System GC oder irgendwie so ein Call.
Nee, Ruby war GC Start, sorry.
Das ist aber ja nur so eine Art, mach mal, wenn du willst, ja. Und witzigerweise gab es dann auf dem BlackBerry, also ich weiß nicht, ob das von Rim BlackBerry kam oder ob das so ein Mit-P-Vorschlag war. Es gab dann auch eine Methode, dass du jetzt gerade den Garbage Collector sozusagen bitten kannst, jetzt gerade nicht aktiv zu werden. Also nach dem Motto, also wenn es irgendwie geht, warte nur noch bitte. Ich mache hier gerade was, was sozusagen.
Hallo, hier eine Million Objekte und mach die dann wieder genau. weg. Bitte erst am Ende kommen. Hier,
ja, nee, das, ja, genau, einmal so. Oder keine Ahnung. Ich schieb hier gerade irgendwie eine Animation über den Screen und die sollte schon für sich laufen. So nach dem Motto. Also das war echt ein Pain, dafür zu arbeiten in der Zeit. Also einfach auch vor den Restrictions mit dem Memory. Und heute hast du halt ein Gig RAM und läuft.
Läuft. Was auch läuft, ist Raft. Ich habe irgendwann mal über Raft geredet, ein Konsensusprotokoll, wie irgendwie ein bisschen Chubby, Paxos, sonst was. Und da gab es eine Raft-Konsensus für Ruby, ist ein Slideset, das recht schön und bunt ist und ein bisschen Ruby-Pseudocode drin hat. Und das sind insgesamt, wie viele Slides sind es denn? Keine Ahnung. Die sind quasi animiert, also ich würde behaupten so 100 Slides oder so. Wo jemand schön drüber redet, was denn Raft ist. Und ich bin sicher, man findet auch irgendwo noch das Video dazu, wenn man nach diesem Slideset sucht. Das hat sich irgendjemand mal aufgenommen, die Präsentation. Und also wenn jemand mal wissen will, was Raft ist und mal irgendwie 15 Minuten Zeit hat, kann er sich mal die Slides durchklicken. Gute Sache. Mimimi der Woche.
Ja, Hatch. Willst du anfangen, ja? Nee, ich habe mittlerweile.
Mein Mimimi Angst, ist, dass ich kein Mimimi habe. Es ist Mimimi auf hohem Niveau.
Das ist tatsächlich sehr hohes Niveau.
Ja.
Mein Niveau ist ein bisschen spielerischer. Hatch. Hatch ist ein Spiel für iPhone.
Oh.
Für das iPhone. Und zwar ist das so ein Tamagotchi im Prinzip, ja. Kannst einfach so nennen. Und also Hatch hat dann auch irgendwie eine lustige kleine Geschichte. Gibt so einen Render-Trailer, der dir irgendwie erklärt, dieses fette kleine Viech, das ist ein Fugu und ein Fugu ist irgendwie nur dazu da, von dir gepettet zu werden und wenn du es nicht pettest, dann böse und oh Wunder, bei dir ist so mehr oder weniger das letzte Fugu aufgetaucht.
Ja.
So weit, so gut und es hat so ungefähr alles, was ein Tamagotchi-App haben muss und gab dann irgendwie ein paar lustige Blogartikel, die so gesagt haben, ja, Singles irgendwie stehen da halt voll drauf, weil da können sie mal irgendwie wieder jemand streicheln oder so. Ja. Ich habe das aus einem anderen Grunde mir geladen, weil ich gerade mich mit einem ähnlichen Projekt befasse, wo es auch so ein bisschen drum geht, etwas spielerisch zu vermitteln und habe mir dann einfach mal anschauen wollen, wie funktioniert das, wie machen die das? Die Grafiken in dem Hatch sind von einem sehr bekannten Zeichner gemacht, von dem David Lanham und die anderen dahinter, ich glaube, das sind die, ich bin jetzt gerade nicht sicher, MacRabbit? Nee, Impending, Real Mac, genau, Real Mac. Die haben hier Clear und Ember und Rapid Weaver und so gemacht.
Ah, okay, cool.
Also die sind keine Nobodies, auf keinen Fall. Und das war denen ihr nächstes großes Projekt und das hat sich auch super verkauft. Und ich habe das jetzt mal ein paar Tage gespielt und ich muss sagen, ich bin extrem enttäuscht. Mhm. Und zwar, also nicht irgendwie jetzt von dem Geld, sondern einfach eben gerade von dem Modus. Also es ist so ein Spiel, das im Prinzip dich die ganze Zeit nur nervt mit Push-Notifications.
Oh, fuck.
Also es hat kein erklärendes UI, sondern du bist halt irgendwie nur in so einer Geschichte drin. Da kommt halt irgend so ein kleiner nerviger Junge, der dir irgendwie immer viel zu lange Textbubbles, so Text-Adventures-mäßiger. Du musst ihn immer wegdrücken. Er sagt irgendwelchen Schwachsinn und dann hast du halt irgendwie dann Fugu und das Fugu, das kannst du benennen. Meins hieß Fluffy, glaube ich. Und
guter Name kann man nicht sagen.
Und das musst du dann, also das kann im Prinzip nur zwei, drei Dinge, nämlich gut drauf sein und traurig sein, Hunger haben und kacken. Und an den Bäumen über ihm wachsen halt irgendwie nach irgendeinem komischen Algorithmus Früchte. Also die wachsen auch weiter und fallen dann ab, wenn du die App zu hast, aber irgendwie auch nicht. Ja, also manchmal machst du halt die App auf und dann liegen da irgendwie drei, vier kaputte Früchte am Boden und manchmal eine frische und manchmal gar nichts und weißt du nicht. Und manchmal heult das Tierchen einfach nur extrem und manchmal nicht. Und im Wesentlichen ist es eigentlich immer nach dem gleichen Schema. Du musst es so lange füttern und ihm Nettigkeiten zukommen lassen, so irgendwie streicheln, twitchen, was weiß ich, dass der Blumenkreis um es rum voll wird. Also der wird dann so ein kleiner Kreis aus Blumen um ihn rum, wird so voller und dann irgendwann wird er komplett lila gefärbt und dann springt's mal in die Luft und dann irgendein so ein Modus an, krasse wo dann Sache. Die Sachen so, ne?
Ja.
Und wenn du von den Früchten welche übrig hast, dann schmeißt du in so eine Box rein und verdienst dir damit so eine komische Nüsse. Die kannst du auch finden. Also du musst immer wieder so die ganze Spielumgebung absuchen.
Mhm.
Und das ist eigentlich extrem aufwendig und eigentlich schon okay. Und für mich persönlich verdorben haben sie sich einfach in dem Moment, dass sie mir ständig nervende Push-Notifications schicken. Also die App schickt mir irgendwie nachts um 3, also das Ding hat so einen komischen Schlaf-Wach-Rhythmus. Nachts um 3 ist das Viech dann wach und schickt mir Push-Notifications, die ich am nächsten Morgen dann sehe, dass ich es halt hätte streicheln sollen. So, ja, danke, nee. Also erstens mal nicht so und zweitens nicht über eine nervige Push-Notification oder was auch ganz häufig vorkommt, das ist Game Center integriert und ich bin mit ein, zwei Leuten halt im Game Center befreundet und ich nutze das nicht viel, aber dann kriege ich irgendwie ständig im unpassendsten Moment kommt dann so, ja, dem anderen sein Pad hat dir jetzt irgendwie ein Geschenk geschickt, mach's doch auf. Und ganz häufig ist es ein Geschenk und da sind Bollen Scheiße drin. Und das Interessante an der Sache ist,
das gefällt mir, ja,
der hat überhaupt nichts getan.
Oh fuck.
Das ist einfach nur random. Und das nervt tierisch, weil das ist, also in einem Fall konkret einer meiner Kollegen, mit dem ich halt, der mir gegenüber sitzt und immer mal wieder geht dann von einem von uns beiden das Handy an und er sagt so, dein Tier hat mir also mal wieder was geschickt, nervig, und dann ist manchmal was ganz Nettes drin, aber dann wollen Scheiße. Also allein dieses, wie sie dich aktivieren wollen, das Spiel zu spielen, finde ich nervig und creepy. Und das Ende von der ganzen Geschichte war, ich habe es jetzt irgendwie deswegen mal 2-3 Tage lang nicht benutzt, weil es kam jetzt auch Clumsy Ninja raus. Das muss ich dann auch gleich testen, wie natürlich das funktioniert. Ne? Dann habe ich es 2-3 Tage nicht benutzt. Und als ich das vorher hier beim Warten irgendwie mal kurz aufgemacht habe, kam dieser nervige kleine Junge und sagte mir, dein Fuku ist weg. Du hast eine 76%ige Chance, dass ich es wiederfinde. Ich gehe es jetzt mal suchen. Was ich an sich ja okay finde, so den Modus, ja, also ich kann mir jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein neues Fugu suchen.
Kaufen.
Ja. Aber es ist halt weg und jetzt habe ich auch überhaupt keine Motivation mehr, das Spiel zu spielen. Und das ist so mein Mimimi, dass ich da.
Du hast einfach nicht, du hast deinem Fugu nicht genügend Schlumpfbeeren gekauft.
Ich habe es nicht genug gestreichelt.
Ah. Ja.
Also
ist es streicheln, kann man das als in-App purchase?
Ein Muster. Ich habe ein Problem mit Anfassen, ja.
Ah, ja, das tut mir leid für die Hörer eigentlich. Die freuen sich schon alle die ganze Zeit so.
Ja, vielleicht bin ich ja das Fugu von den Hörern und die wollen mich streicheln. Ah,
das ist ja dann, macht Sinn eigentlich. Ja.
Aber ihr müsst keine Angst haben, ich kacke euch nicht in den Garten. Das mache ich
nicht. Da müsstet ihr ziemlich viel flattern, damit er, also ganz ehrlich.
Ich verschicke nur Geschenke.
Wir sagen nicht, was drin ist. Nein, so eine Überraschung.
Das,
du bist bei der Weihnachtssendung ja wahrscheinlich irgendwie mit dabei oder zumindest irgendwie bei der Vor- oder Nach-Weihnachtssendung. Da gibt's immer, die Hörer schicken uns wirklich Kekse.
Ach so.
Ja, und das ist auch, also ganz selten sind da welche, die entweder vergiftet und oder mit Drogen drin sind. Ganz selten.
Ganz selten.
Ganz selten.
Okay.
Also die meisten kannst du einfach essen. Ja. Was ist das XBMC Movie Title Information, Mimimi?
Ja, ich habe mir vor kurzem dann irgendwann auch mal so meine WDTV Live Appliance weggelegt und habe mir dann so ein Raspberry Pi mit OpenELEC und so reingezogen.
Flydie auch, ja.
Ja. Und ich habe damit ein ganz nerviges Problem, und zwar, wenn ich jetzt, sagen wir, auf einem Netzwerklaufwerk liegt eine Datei, die heißt derhobbit.mkv.
Ja.
Dann denkt XBMC.
Das ist eine Privat-Backup-Kopie, die du gemacht hast.
Das weiß ich nicht. Das ist ein Netzwerklauf.
Ah ja, stimmt. Weiß man
das nicht. Das ist WLAN-Störerhaftung total entfernt.
Ah ja, die Nachbarn wieder. Klar.
Ja, ja. Ich habe mich da ins Nachbarn der WLAN eingeloggt. Ins nicht
Nachbarn
gehackt.
Der WLAN.
Ins Nachbarn der WLAN. WLAN der Nachbarn.
Richtig. Weil du immer drucken darfst auf ihrem WLAN-Drucker.
Ja, nee. Ich muss das ja untersuchen, was die
so
tun.
Ach so. Sicherheit.
Und da liegen dann Dateien, die heißen der Hobbit MKV. Und dann sagt XBMC, naja, das ist dann wohl The Hobbit There and Back Again, der 2014 rauskommt.
Ja, macht Sinn, ne?
Macht Sinn, dass ich den Film jetzt schon auf einem Netzwerklaufwerk finde. Doof. Und warum nehmt ihr nicht einfach, also es gibt dann irgendwie so ein Format, dass ich halt irgendwie in den Dateinamen irgendwie das Jahr mit reinschreiben muss.
Oder die IMDb-ID oder irgendwelche XML-Dateien.
So ganz hässliche Software ist dann so Media-Elch und
Media-Elch?
Media-Elch. Also, hat mir den letzten jemand genannt.
Super.
Und V-Media-Manager, das sind Ausgeburten von Hässlichkeit.
V-Media-Manager wirklich? Also W-I-I?
V-I.
Ah, schade.
V-I.
Weil es gab auch früher den V-Media-Manager, also wo du dann irgendwie auf der Nintendo Wii irgendwelche Programme mit managen konntest.
Wahrscheinlich ist der dem entstanden, so wie, entsprungen, so wie XBMC ja ursprünglich mal ein Xbox Media Center war. Ne?
Genau, das war ja das. Und dann wurde es... Also, ja.
Ja.
Dann haben sie es irgendwann mal gelassen. Schön.
Internet. Naja, jedenfalls der V-Media Manager oder VI-Media Manager, der kommt ja auch gleich unten drunter.
Schön.
Naja, das ist total hässliche Software und dann frage ich mich einfach nur, Mann, dann nehmt doch halt einfach mal das Datum der Datei, also das File Modification Date in irgendeiner Weise, wäre doch schlau. Naja, und das Tolle an der Sache ist, jetzt muss ich die ganze Zeit, also super, dass das mit meiner Fernbedienung, HDMI, CEC und so weiter, Samsung AnyNet Plus, was weiß ich, funktioniert. Aber jetzt muss ich den ganzen Abend da sitzen und auch hier, Captain America, nein, das ist nicht der Film von 1973, das ist der Film von 2012.
Richtig, es ist ein 27p. Chance genau. Ist, der ist neu.
Denkst du mal drüber nach, ja. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Ich bin mit Plex noch total happy eigentlich. Also ich habe irgendwann mal, habe ich gedacht, ja, diese ganze Home-Media-Scheiße, ich hatte auch mal so einen Linux-Server, der dann irgendwie noch headless, aber dann XBMC als Desktop gestartet und war mir alles zu doof irgendwann. Ich habe jetzt auf dem Mac Mini einfach Plex, Media-Server und Home-Theater, also der Server und die Client-Komponente. Wenn ich auf dem Mac Mini die Menütaste drücke, dann geht der automatisch auf, was super ist, weil dann muss ich ihn nicht laufen lassen. XBMC war halt immer so, ja, also entweder ich mache jetzt irgendwie über Hall oder Debus, wenn ich auf irgendeinen komischen Powerkey komme und dann kommt es, dann startet er das irgendwie und es geht so halbwegs, aber vielleicht auch nicht. Mit Plex geht es dann einfach über die Menütaste. Ich mach's über Magie. Ich weiß nicht, wie macOS das macht. Ist mir auch egal. Früher ging immer Front Row auf, aber es gibt's ja nicht mehr. Und ich habe irgendwann mal mir diesen Plex Lifetime Pass gekauft. Der ist eigentlich nicht nötig. Weiß gar nicht, was der noch macht. Ich glaube, da kriegst du irgendwie das schicke Webinterface und du kannst Content synchronisieren. Und ach ja, genau, er kann jetzt auch Cloud-Speicher, unterstützt er jetzt auch, was ganz interessant ist. Plex ist echt gut in irgendwie die Titel finden und automatisch Zeug runterladen und sonst was. Gerade der Cloud-Sync, der ist recht neu, das ist interessant. Du kannst beim Plex-Server sagen, ich will die folgenden Files synken auf irgendwelche Cloud-Accounts. Ich glaube, du kannst irgendwie sogar einstellen, ich will immer die neuesten von der Serie oder so auf dem Cloud-Account verfügbar haben. Und der lädt ihn dann hoch nach, was war's, Dropbox, Box.net, Windows, SkyDrive, Copy.io, irgendwie sowas in der Art. Und der speichert dann quasi die Metadaten irgendwie und speichert es auch bei dem zentralen Service. Bedeutet, du kannst deinen Server dann runterfahren und trotzdem noch irgendwo von unterwegs mit dem iPad das Ding quasi streamen und der macht das alles mit den Accounts irgendwie automagisch. Was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Ja, gerade ist wenn der so Sachen wie Mega zum Beispiel, Mega.nz oder so, dieses Kim.com-Ding, wo du 50 Kim's Gigabyte, Mega. Ja, genau, wo du 50 Gigabyte frei hast, das wäre eigentlich eine ganz nette Sache, dass du dann immer, gerade auch wenn du irgendwie nicht genügend Bandbreite immer hast zum Streamen, das muss ich jetzt schauen, wie ich das mal mache, wenn ich in den USA bin, diese Comcast-Geschichten, erstmal ist das Routing nach Deutschland scheiße, weil ich habe noch irgendwie ein paar Kumpels, die halt auf dem Server einfach Zugriff haben, die dann bei sich Plex starten und dann quasi von meinem kleinen Rechner da irgendwelches Zeug streamen können. Weiß nicht, ob das überhaupt noch geht dann so über einen großen Teich Routing und Bandbreite und überhaupt und Peering-Zeug. Naja, auf jeden Fall, ja, ich kann aber Plex empfehlen. Du musst ja
den Safe-Plug draus machen davor. Ne?
Richtig, den Safe-Plug raus. Einfach mal den Safe-Plug reinstecken. Genau, auf jeden Fall kann ich Plex empfehlen. Geht theoretisch auch, also auf jeden Fall der Server geht unter Linux, auf jeden Fall. Und der Client ist, teilweise gibt es den auch für Fernseher, den man irgendwie installieren kann, keine Ahnung wie. Und ich benutze den USX-Client. Es gibt auch so einen Linux-Client-Port, aber der ist nicht anständig. Windows geht auch, aber OSX und macOS gehen gut. Coole Sache. Genau. Pix.
Victoria Grand. Das ist irgendwie etwas undeutlich, ich muss das noch weiter beschreiben. Das ist ein YouTube-Video von einem 12 Jahre alten kanadischen Mädchen.
Oh Gott, ja.
Die, die beim Canadian Public Banking Institute eine kurze Rede, Erklärung, einen kleinen Vortrag hält, in dem sie den Zuhörern erklärt, wie das Bankensystem funktioniert in Kanada und warum es Käse ist. Im Wesentlichen. Und warum die Regierung und die Banken unter einer Decke stecken und sich da sozusagen gegenseitig Geld holen und so und das Volk bescheißen im Prinzip. Und auch, wie man's richten könnte. Und das ist eigentlich extrem cool. Ich habe ein bisschen, während ich das Video geguckt habe, so das Gefühl, sie hat das halt, also natürlich hat sie das auswendig gelernt, aber so, man denkt immer so, ja, Wunderkind, ne? Hat dein Papa dir halt alles schön aufgeschrieben irgendwie. Aber sie wirkt dabei echt sehr, sehr informiert und ich hätte es interessant gefunden, wenn man dann so noch so eine Art Q&A-Runde mit ihr gesehen hätte, dass man, dass sie auch wirklich darauf antworten kann, ja, also das, ja. Aber das ist echt lustig.
Zum Schauen.
Ja. Cool. Also kann man echt mal anschauen. Ist natürlich ein bisschen auf das kanadische Bankensystem bezogen, aber
ist ja ähnlich.
Ist im Wesentlichen übertragbar.
Cool. Genau.
Das nächste hätte auch den
Primaten-Content.
Primaten-Content, genau. Primatenquellen gewissermaßen.
Oh.
Ja. Ist in Doktorarbeiten auch immer wichtig, sind die Primatenquellen. Das hätte auch das Zeug zum Tumblr der Woche gehabt, aber ist ja kein Tumblr. Und das sind die Primate Awards. Das ist einfach, also ich liebe Wait But Why. Da habe ich mittlerweile so viele coole Sachen gelesen. Also okay. Das ist so da mein, was für diese feminine News-Seite du hast. Ja. Das ist meine absolute Lieblingsseite, gerade nehmen wir so coolen Content. Und da sind nämlich die Primate Awards dabei. Da haben sie halt sehr lustige Kategorien. Also sie haben Affen. Affen haben ist nach Katzen haben im Internet das Wichtigste. Und da haben sie dir einfach mal Preise verliehen. The most theatrical primate. Mhm. Ja. The primate in the most despair. Der traurigste.
Primate would be most shocked if you gave them a mirror.
Genau. Sehr cool finde ich den Primate that would look normal except one ridiculous feature ruins everything. Und dann haben sie hier den
Proboscis
Monkey. Der hat halt einfach einen riesigen Penis im Gesicht.
Ja, dumm gelaufen, ne?
Alternativ aber auch diesen komischen, genau, diesen mit dem kleinen roten Kopf.
Primate with the most vacation days. Der japanische Makak, der da in diesen heißen Quellen ist. Ja, doch, genau. Gefällt mir sehr. Ist mehr Affen.
Und auch Primate with the most excessive face. Das ist Alpha Male Orang-Utan, die einfach irgendwie so einen Gesichtsteller haben.
Schön. Primaten-Content. Super, genau. Sache.
Ja. Kann man sich auch mal anschauen. Sind sehr lustige Kategorien dann drin, auch so Primate Most Identical to Michael Jackson und so.
Like a CEO.
Like a CEO, ja.
Was ist denn like a CEO?
Boss. Das ist ein kurzer Artikel dazu, wie ich als, ich hab's noch selber nicht ganz verstanden, ob das jetzt mehr so ein Rant oder mehr so eine echte Zusammenfassung ist, wie ein CEO halt E-Mails zu schreiben hat, ja. Also du packst sozusagen eine Signature nicht rein, indem du eben drunter schreibst, ey, ich bin der Boss, sondern auf die Art und Weise, wie du schreibst, ja, also Grammar-Fehler, weil es für dich einfach fucking nicht wichtig ist, oder Rechtschreibung, ja, das ist halt einfach, oder gleichzeitig auch eben nur so ein, ey, mach mal das für mich. Ja, also der Ton und dann halt sehr lustig, so mal auch so einen ganzen Satz, wie es ein normaler Mensch irgendwie jetzt jemandem schreiben würde, so, wenn er was von ihm braucht, und dann immer ganz wieder dahinter, Fluff, don't tell me what you are going to tell me, just tell me.
Ja, so CEO-E-Mails sind auch immer so die Ein-Wort-Antworten. Yes.
Genau. Und das der lustigste ist dann irgendwie so ein, wo er dann irgendwie eine Nachricht irgendwie schreibt, wo Founder und CEO auf Cocoon.com und der Text der E-Mail ist einfach nur attached und dann $4.
Attached Money!
Money, Cash Money. Das ist einfach nur fett seriös.
Sehr gut.
Und der Typ ist auch insofern cool, der den Artikel geschrieben hat. Ja, der accepted donations, aber nur in Form von Bitcoins. Und
richtig.
Hier ist seine Adresse.
Bam. Jungs. Jetzt schauen wir mal direkt auf blockchain.info, ob dem überhaupt denn schon jemand mal Cash Moneys geschickt hat. Er hat ja, Tatsache, er hat 0,0089 Bitcoin bekommen. Als Donations, was ja schon mal 8 oder 90 sind.
Das ist mehr, als ich je bekommen habe, ja.
Tja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Ich habe aber auch keine Bitcoin-Adresse.
Das ist natürlich ein Nachteil, kann man nichts machen. Auch so eine Bitcoin-Adresse natürlich sich holen, aber.
Ja, aber da muss ich ja wieder bei der Telekom anrufen.
Richtig,
ah, nee,
die E-Mail.
BKA.
Auch jetzt, sorry. Erstmal melden. Cool, ja. Der letzte Pick, CPG Grey Erklärvideos. Ich weiß nicht genau warum, aber ich bin ja noch nicht mal so reingerutscht und der erklärt super gut, was denn die Europäische Union und das England und das Vereinigte Königreich und also zwei Videos hier was die miteinander zu tun haben und warum Island irgendwie Teil von Sachen ist und die Schweiz aber nicht. Und dann gibt's noch irgendwie, er hat auch noch den Unterschied zwischen, glaub, Holland und den Niederlanden und dass es der Nordholland und Südholland gibt und das sind da eigentlich Holländer, aber dass andere Leute keine Holländer sind, obwohl sie in den Niederlanden sind und riesig super erklärt mit so einer Karte mit ganz vielen Pfeilen und es geht irgendwie 8 Minuten und es gibt ganz abstruse Sachen oder auch irgendwie, keine Ahnung, welche komischen Überlandsterritorien diese ganzen Leute haben. Also gerade so die EU-Geschichten, dann gibt's, ja, da gibt's Gibraltar, was ja irgendwie noch mit dazugehört, aber das ist ja Teil von England, also es ist ein exterritoriales englisches Gebiet.
Ja, oder die ganzen aber, alten französischen Kolonien, wo es nur so ein paar
genau.
verstreut gibt.
Die und was, also dann gibt's irgendwie so, am Ende gibt's so ein riesiges Venn-Diagramm, was Teil von was ist, aber dann doch nicht so Europa, Schengen, EU, europäischer, hier Eurozone und werden alles nicht dazugehört und einer ist dann immer irgendwo außen rechts oben vor.
Das ist immer England.
England sowieso,
bei der EU immer.
Ne? Und die Schweiz, aber die ist dann nur, also ja. Keiner weiß
ja, gut,
genau.
Die ist ja nur geografisch auf unserem Kontinent, aber ansonsten eigentlich. Ja,
emotional sind sie ganz weit weg. Mitten
ganz
im mitten
anderen
nichts.
Welt.
Ja. Genau. Kommt gut. Ja. Schön, ja, genau. Das war mein letzter Pick.
Das haben wir so gepickt, ja.
Und ich glaube, wir sind durch.
Wir sind sowas von durch.
Das ist total gut. Und wenn ihr das jetzt hört, dann habe ich es wahrscheinlich geschafft, diese Aufnahme irgendwie vom Senderechner in die Hände von fähigen Produzenten wie dem Herrn Ingo zum Beispiel zu bekommen.
Genau, also wir geben das jetzt in andere Hände ab, melden uns auch ab hier aus dem Sendezentrum.
Richtig, auch an unsere Hörer in Österreich und der Schweiz.
Ja, ja. Rufen Sie dieselbe Nummer an, auch wenn Sie in Österreich und der Schweiz sind.
Genau.
Die Nummer blenden wir Ihnen nicht ein.
Okay, und jetzt schauen wir, ob der Matt beim letzten Mal aufgepasst hat. Dann die Standardverabschiedung ist dann nämlich, habt viel Spaß
am Gerät.
Oh, schön. Ja, und in dem Sinne sagen wir einfach mal Tschüss, ne?
Ja. Tschüss. Tschüss denn.